3, 2, 1.
Podcast ohne richtigen Namen.
Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% fake.
Nackt und auf Drogen.
Podcast ohne richtigen Namen.
Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.
Ich habe das Gefühl, das Intro könnte ein bisschen länger sein. Wie sieht's bei euch aus? Ich habe so ein bisschen, da fehlt ein bisschen was, so 1-2 Minuten zum perfekten Intro.
Ich denke auch, so wie bei Anrufbeantwortersprüchen, hat einer von euch noch irgendwie einen Mailbox-Spruch, Anrufbeantwortersspruch?
Nee, ich habe nur meine Nummer wird, glaube ich, angesagt.
Ey, das finde ich das Allerschlimmste, wenn auf dem Anrufbeantworter nochmal die Nummer durchgegeben wird.
Der Teilnehmer der Nummer, ich habe die gerade angerufen, ich weiß, welche Nummer ich angerufen habe.
Ja, aber das Problem ist einfach, dass du nichts, also entweder du nimmst das oder du musst selber was sagen. Und da ich im Zweifelsfall nicht will, dass jemand meine Stimme hört, also genau exakt weiß, dass ich das bin oder erkennt, ist das die einzige Alternative. Oder man schaltet es halt ganz aus. Was man sich auch überlegen kann, weil ich kann, glaube ich, weiß ich nicht, ich würde sagen, 95% der Fälle, wo ich einen Anruf in Abwesenheit kriege, steht dann auch immer keine Nachricht auf die Mailbox. Niemand spricht gerne auf Mailboxen.
Nee. Aber das ist auch gut so, weil ich hasse es auch, die Mailbox abzuhören. Wenn da ein Anruf drauf ist, denke ich mir jedes Mal, welches Arschloch hat da drauf gesprochen?
Wobei, das geht ja heute viel einfacher. Früher, also ich weiß gar nicht, wie es bei euch ist, bei mir kann ich dann einfach mehr oder weniger direkt auf Play drücken und dann spielt er die ab. Früher musstest du ja selber dich bei der Mailbox irgendwie einwählen und dann noch irgendwie kompliziert auf dem Handy irgendwelche Tasten drücken. Möchten Sie Nachrichten löschen? Nein. Möchten Sie Nachrichten beantworten? Nein. Möchten Sie Nachrichten antworten?
Also diese Menüs habe ich immer noch insofern, dass man die Nachrichten ja löschen kann, nachdem man sie angehört hat. Das Problem ist aber, wenn man die Nachrichten nicht abhört, weil man sieht, aha, die und die Nummer hat angerufen. Der Typ, nennen wir ihn Jochen, hat eine Nachricht hinterlassen und man hört die Nachricht nicht ab und ruft dann Jochen an, dann ist die Nachricht noch als ungehörte Nachricht da drauf. Und so kann es einem halt passieren, dass man einfach nur die neueste Nachricht mal hören möchte, weil irgendwer Wichtiges angerufen hat und nicht, nennen wir ihn mal Jochen. Und dann muss man halt 7-mal die Nachrichten von, nennen wir ihn Jochen, abhören, bevor man die richtige Nachricht hören kann.
Danke, Georg.
Und damit herzlich willkommen zum Podcast ohne richtigen Namen, Folge 153. Mein Name ist Tjenga D. Sie haben eben schon Georg Zahl gehört und Jochen hat gerade Danke gesagt. Hallo Jochen.
Hallihallo.
Na, du warst in Hamburg und bist jetzt schon wieder weg und just habe ich eine Nachricht von deiner Frau gekriegt. Jochen hat seinen Kulturbeutel vergessen. Du bist wirklich so mit 12 Jahren so hängen geblieben, wo man seinen Turnbeutel vergisst und der Lehrer anruft oder so. Ne?
Man könnte aber auch sagen, meine Frau hat vergessen, meinen Kulturbeutel einzupacken.
Ja, exakt. Sie ist daran schuld. Das war auch mein erster Gedanke. Was für eine schlechte Ehefrau du geheiratet hast. Aber ich muss an der Stelle wirklich auch mal sagen, das Schöne an dir ist, Jochen, dass man immer irgendwie, du bist wie so eine Wundertüte. Man weiß nie genau, was hat er diesmal falsch verstanden, was hat er falsch kommuniziert oder falsch ausgesprochen. Ich meine, allein deine WhatsApp-Nachrichten, das ist ja ein ongoing Thema hier in diesem Podcast, aber mittlerweile braucht man wirklich so, weiß ich nicht, das ist manchmal wie der Da Vinci-Code, um zu entschlüsseln, was will Jochen eigentlich gerade sagen? Muss ich hier irgendwelche Statuen verrücken oder muss ich auf die richtige, weiß ich nicht, Uhrzeit warten, damit das Lösungswort erscheint oder so.
Weil es aber auch nie korrigiert, ne? Das ist nach wie vor so. Nee, er schreibt irgendwas falsch und korrigiert es danach nicht.
Weil er sich denkt, naja, was soll es schon bedeuten? Die werden es schon verstehen, wenn er schreibt, komme Grillmeister 3007
Eisenbahn
morgen. Oh. Und dann, okay, und dann schreibst du ungefähr 2 Tage später, ja, wo wart ihr denn? Ich habe doch geschrieben, um 14 Uhr machen wir den Podcast. Und alle so, hä, was? Wann hast du das geschrieben? Und dann, oh, ja, da waren die blöde Autokorrektur.
Aber ich finde, jetzt zeichnest du auch ein ganz falsches Bild von mir. Ich gebe zu, einzelne Stellen von dem, was du gesagt hast, die sind korrekt. Aber dass du jetzt nicht der größte Planer des Herrn bist, stimmt ja wohl auch, oder Georg? Ich bin ja nicht der einzig Verplante hier.
Wo habe ich denn jemals was verplant?
Was für Planung?
Ich habe einmal in meinem Leben, glaube ich, einen Podcast. Bei 200 Folgen, die wir insgesamt Podcasts gemacht haben, habe ich, glaube ich, einmal einen Podcast verpennt oder so.
Okay. Das wird recherchiert. Was habt ihr zu Weihnachten gekriegt, um das Thema mal elegant zu wechseln? Ich fange mal an.
Spannendes.
Ich habe einen, und das finde ich richtig geil, ich habe nicht damit gerechnet, einen
neue Paddel für ein Rudergerät?
Ein Sandwich-Toaster bekommen.
Das ist das Gegenteil von einem Rudergerät. Das ist exakt das Gegenteil von einem Rudergerät.
Ich esse jetzt also jeden Tag Sandwiches. Und die kann man ja auch so zwischendurch machen. Das heißt, ich stehe nur in der Küche. Was tue ich denn da jetzt wieder drauf? Oh, da kann man ja Käse, Zwiebeln und auch noch Thunfisch
drauf. Aber ich meine, die Dinger gibt es doch jetzt seit ungefähr 1989 jede Woche im Angebot beim Lidl, oder? Dieses Sandwich-Maker.
Ja. Aber ich bin auch großer Verfechter
vom Sandwich-Maker. Da ist ja in keinem Haushalt Mangel dran, hätte ich jetzt gedacht. Oder der Wunsch da, den zu haben.
Aber ich hatte.
Du hast dir doch neulich auch erst ein Sandwich gemacht, wo wir darüber gesprochen haben, dass der Inhalt davon eigentlich immer nur brüllend heiß ist, ne?
Ja, aber ich hatte noch nie einen eigenen. Jetzt habe ich so einen, der ist. Es gibt ja die Sandwich-Maker, die machen so Förmchen, also so. Die machen das auch in Form. Ich habe so einen viereckigen, ohne Form, wo du das Brot einfach nur drauflegst.
Ach, das sind die geilen. Das sind doch die auch in den professionellen Läden haben. Ja.
Und da schmeckt also so, das wirklich richtig geil. Einfach
ich habe so auch so einen, der so komische Dreiecke macht. Mhm. Und das ist ja. Das ist so die Billigvariante. Aber es gibt ja, wenn du irgendwie in so einen, weiß ich nicht, zum Italiener gehst oder in die Eisdielen, haben die das oft, da wo du auch dann mal so ein Sandwich bestellen kannst, da haben die dann so andere, so ein bisschen professionellere, größere Dinger. Ja, das schmeckt doch irgendwie.
Es passen drei Toastbrot. Scheiben drauf, nebeneinander, Doppeldecker. Und
mit drei? Mhm. Drei nebeneinander?
Ja, drei nebeneinander. Boah. Also im Prinzip würden sechs praktisch draufpassen. Ungefähr. Sechs doppelte Sandwiches. Mhm.
Also 12. Das macht den Euro ja 24.
Nein, also.
Und Schilling erst.
Und es ist tatsächlich innerhalb von, ich sag mal, 50 Sekunden fertig. Ich muss jetzt nicht 4 Minuten warten. Und
wo wir gerade bei solchen Küchengeräten, da habe ich nämlich mal eine Frage, weil es steht eine Entscheidung für heute tatsächlich an, für heute noch. Mhm. Nach der Aufnahme überlegen wir noch eine, wie heißt das, Luftfritteuse, ne, wie heißen, Trockenfritteuse, wie heißen die Dinger? Airfryer heißen die im Englischen.
Keine Ahnung.
Heißluftfritteuse ist es, glaube ich. Mhm. Mhm. Habt ihr da Erfahrungswerte?
Nee,
gar nicht. Weil ich habe gehört, das ist der neue Scheiß, also was heißt der neue Scheiß, aber so in meinem Freundeskreis, okay, let's not kid anyone here, in meinem Bekanntenkreis, haben immer mehr Leute eine Luft- oder eine Trockenfritteuse, also die funktioniert halt mit, ich weiß nicht, wie sie funktioniert, okay? Ich habe keine Ahnung, wie sie funktioniert,
heißer
also sie funktioniert nicht mit Fett.
Aber es ist kein Dampfgarer, oder?
Okay, jetzt muss ich googeln.
Dampfgarer ist doch für Gemüse, oder?
Dampfgarer. Naja, kannst da drin auch, weiß nicht, Nudeln oder so machen. Aber,
nee, aber das geht doch, du willst doch Pommes machen in erster Linie.
Ja, genau. Knusprig werden.
Dann wird das heiße Luft sein, ne?
Luftfritteuse, Trockenfritteuse.
Ja, das ist ja wie, dann im Prinzip kannst du ja auch.
Heißluftfritteuse.
Ja, im Prinzip kannst du ja auch Pommes einfach in den Ofen machen, das ist ja ähnlich. Das ist ja auch nur heiße Luft.
Ja, aber das wird ja immer scheiße.
Ja, aber es ist heiße Luft. Dann ist das wahrscheinlich noch heißer und richtig.
Genau, hier. So eine Art Powerföhn.
Heißluftfritteuse, Easy Fry zum Beispiel gibt es hier. Und ganz viele Leute, die ich kenne, schwärmen davon, wie die Pommes in so einer Heißluftfritteuse werden. Plus, du hast halt nicht das nervige, abgeranzte Fett dann noch da drin oder so. Und ich überlege, also ich hatte gehofft, dass ich von euch jetzt nochmal so entweder eine Warnung kriege, mach's auf keinen Fall, oder so, ja, Mann, ist der Shit, aber.
Mach's auf jeden Fall.
Berichte davon.
Mach's auf jeden Fall, weil ich möchte mal gerne wissen, ob sich das lohnt tatsächlich.
Ja, dann machen wir das. Dann kaufe ich heute so ein Ding.
Ja. Wie teuer ist denn das?
Wie so oft bei elektrischen Geräten wahrscheinlich von 80 bis 800 Euro.
Du wirst ja irgendwas ins Auge gefasst haben.
Ja, so 120 Euro, 100 ja, okay. Euro, keine okay, Ahnung.
So teuer?
Findest du teuer für eine Fritteuse?
Nee, aber so viel. Es gibt ja auch schon.
Jochen, wie war das mit deinem Rudergerät?
Es gibt ja schon Ölfritteusen. Nein, es gibt ja schon Ölfritteusen für 30 Euro, wo ich mich ja frage, wie kann man das herstellen?
Ja, aber
Ölfritteusen. Deshalb wundert mich, dass eine Heißluftfritteuse.
Also, ich gucke jetzt mal hier gerade beim großen Online-Kauf.
Das ist bestimmt schon für 40 Euro, oder?
70, 60, okay. 80, 100, so in 130, also so in dem Bereich. Ich sag mal, im Schnitt 100 Euro.
Kannst du da nicht einfach einen Föhn tunen und so eine
die Pommes Föhn?
Ja.
Wir hatten mal lustige Geschichte. Naja, ist immer dumm, wenn man so anfängt. So fängt Markus Lanz immer an in seinem Podcast.
Das stimmt.
Ich hab da mal in Skandinavien eine Tour gemacht. Da habe ich ein kleines Mädchen getroffen. Die hat mir was ganz Interessantes erzählt. Die meinte, Markus, es ist gar nicht so, wie alle bei euch immer sagen. Es ist nämlich ganz anders. Und da muss ich sagen, da habe ich dann mal drüber nachgedacht, Richard. Und ganz ehrlich, die hat recht. Es ist ganz anders in Wahrheit. Und dann habe ich mal in Thailand den Dalai Lama gesprochen. Der sagte zu mir, Markus, wusstest du eigentlich, dass das, was kleine Mädchen in Skandinavien sagen, überhaupt nicht stimmt? Okay, das war meine kleine Markus-Lanz-Impression. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich wollte eigentlich nur sagen, dass wir hatten mal so eine Klassenfahrt und dann gab es da so eine Art Schnitzeljagd. Übrigens, früher dachte ich immer, dass es Schnipseljagd hieß, nicht Schnitzeljagd. Weil es für mich mehr Sinn gemacht hat, dass du
ja Schnitzel immer so, zu jagen. Ja.
Ja, dass du halt irgendwelche Schnipsel von der Lösung von der, ja, was ja auch immer kriegst. Ne? Naja, stellt sich raus, war falsch. Jedenfalls war da eine Aufgabe bei dieser Schnitzeljagd. Du solltest einen Knoten in eine Nudel machen. Also in eine nicht gekochte Nudel. Aber du durftest sie nicht in der Küche am Herd oder wie auch immer kochen. Und dafür gab es irgendwie 10 Punkte. Es gab so verschiedene Aufgaben auf dieser Schnitzeljagd. Und wir haben uns dann aufgeteilt in unserer Gruppe. Jeder hatte verschiedene Aufgaben. Manche mussten irgendwo was finden oder ausbuddeln oder was weiß ich. Und ich war in der Nudelgruppe. Mhm. Und wir waren die einzige Gruppe, die es geschafft hat, einen Knoten in die Nudel zu machen.
Das ist schon ein kleines Rätsel. Ich frage mich gerade, wie das geht. Also ich würde mal denken, es braucht Feuchtigkeit, es braucht Wasser oder Hitze oder beides.
Meinst du etwa damit warmes Wasser?
Geht es nur mit Feuerzeug auch? Feuerzeug drunter halten und dann wird die weich?
Angepinkelt haben sie die Nudel.
Nee, ich hab sie 3 Stunden lang in meiner Kimme getragen.
Sehr gut.
Da war es warm und feucht.
Ja, ich auch gemacht.
Und dann hast du jemand anders hier nochmal Knoten.
Und dann haben wir sie gegessen. Tatsächlich, es ist nicht so spektakulär, wie man vielleicht denken mag, aber ich bin da bis heute noch stolz drauf. Wir haben dann einfach, weil wir durften keine Küchengeräte benutzen, das war irgendwie die Regel. Und dann haben wir einen Mülleimer genommen, sind irgendwo aufs Klo gegangen und haben da halt knallheißes Wasser einfach reingetan und dann die Nudel da im Mülleimer gemacht. Ja. Und dann hat das so, weiß ich nicht, es hat länger gedauert, als man gedacht hat, weil das Wasser relativ schnell sich abgekühlt hat. Also es war nicht so einfach, wie man sich es vorgestellt hat, weil das war jetzt auch nicht kochend heißes Wasser. Manche haben ja in ihrer Küche so wirklich kochend heißes Wasser aus dem Wasserhahn kam. Da kam, sage ich mal, warmes Wasser raus. Und es hat, glaube ich, 1 Stunde oder so gedauert, bis die so langsam gefügig wurde. Und dann haben wir da einen Knoten reingemacht und dann...
Die gefügige Nudel.
Ja.
10 Punkte.
10 Punkte. Nice, oder? Mhm.
Leute, wo wir gerade bei 10 Punkte sind. Jochen, ich habe ja deinen Tipp wahrgenommen und Man vs. Wild geschaut, ne? Diese YouTube.
Seven vs. Wild. Oh,
Seven. Genau, Man vs. Wild ist ja das nicht das Original, sondern die mit Bear Grylls, ne? Und ich bin jetzt noch weniger beeindruckt als zuvor.
Ach komm.
Und am krassesten finde ich das, wenn Leute einem von Dingen, die man selber in einer schwierigeren Form bereits in seinem Leben gemacht haben, erzählen, wie tough das ist und dass man ja keine Ahnung davon habe, von Dingen, die man bereits selbst gemacht hat, in einer schwierigeren Variante, als in dieser Serie vorkommt. Das Ding ist ja insgesamt so vom Survival-Faktor so ein bisschen so wie eine Woche im Schrebergarten in Monschau. Ne? Das ist so ungefähr der Schwierigkeitsgrad. Die haben da, ja, es wird nachts ein bisschen kälter als tags, hochverrückt. Dann, die haben da ein bisschen was zu essen, haben eine Woche, die sie dort bleiben müssen, also auch nichts, was irgendwie ein Überlebensproblem darstellt. Die haben sogar Wasser, das sie nicht mal abkochen müssen, weil die haben das Wasser ja nicht abgekocht und dann trotzdem keine, was ich hier, Legionellen oder sonst was entwickelt, sondern die konnten einfach das Wasser da trinken. Es war ganz normales Süßwasser, was trinkbar war. Und sie haben, abgesehen von dicken Klamotten, die sie mitnehmen durften, noch eine Möglichkeit gehabt, ein Zelt, ich glaube, ein Zelt selber durften sie nicht mitnehmen, ne? Aber so eine Zeltplane haben die meisten dann irgendwie dabei gehabt.
Das Tarp.
Oh ja, die Anglizismen waren sowieso das Beste. Und dann halt eine Hängematte oder und Schlafsack oder so. Also in Sachen Nervfaktor kann ich das voll und ganz nachvollziehen. Und was man nicht vergessen darf, im Gegensatz zu Monschau, in Monschau gibt es zumindest auch theoretisch, glaube ich, wenig bis keine Bären. Das ist, glaube ich, der größte Unterschied, der, wo ich sagen muss, okay, damit habt ihr mich. Wenn du mich irgendwo aussetzen müsstest, wo es Bären gibt, ja, aber wenn ich mir dann anschaue, wie Leute mir über eine halbe Seite erklären wollen, wie tough das doch ist, mit Feuerstahl und Dings mitzunehmen und dass ja ein Feuerzeug auf gar keinen Fall geht, denn wenn das nass würde, könne man es ja nicht mehr benutzen. Feuerzeug. Kann man nicht mehr benutzen, wenn es mal nass geworden ist. Mhm. Das ist halt auch so eine interessante Theorie. Oder wie tough das ist, 7 Tage nichts zu essen. Nicht mal nichts weniger zu essen.
Na, das finde ich schon hart.
Also, ja, das ist super unangenehm, aber das ist halt nichts, was einen in irgendwelche Überlebensschwierigkeiten bringen würde.
Naja, aber es ist halt immer noch eine Show, wo die Leute halt nicht sterben sollen. Was willst du denn?
Das tun sie auch nicht. Das Original von dieser Show heißt Alone. Also das, wovon es quasi 1:1 abgekupfert wurde in Leicht, heißt Alone. Gibt es, glaube ich, 6 Staffeln von. Ist eine amerikanische Serie. Die werden irgendwo in Kanada ausgesetzt und müssen 100 Tage überleben. Oder die Maximalzeit ist 100 Tage. Danach werden sie irgendwo aufgesammelt. Und ich meine, da gibt es sogar eine Staffel, wo sie ausgesetzt werden, wo das Wasser, an dem sie sich befinden, Salzwasser ist, also untrinkbar. Und dann müssen sie irgendwo im Landesinneren oder im Inselinneren, wie auch immer, versuchen, Flüssigkeit
zu bekommen. Da weiß ich aber, wie das geht.
An einem Vulkan.
Nee, da weiß ich, wie das geht. Es gab mal im Yps nämlich so ein Wasseraufbereitungsgerät, bestand aus einer kleinen Plastikplane und einem kleinen Stein. Und einer kleinen Halterung. Das heißt, du musst ein Loch graben in die Erde, da drüben einen Becher reinstellen und diese Plane mit einem Stein beschweren, dass es im Prinzip so durchhängt. Und dann wird die Feuchtigkeit aus der Erde, die bleibt an der Plane hängen und läuft dann runter und tropft dann in den Becher. Und dann hast
In der Theorie funktioniert das, wenn es warm genug ist. Wenn es kalt ist, funktioniert das nicht mehr so gut. Und du musst halt damit viel Wasser zusammenbekommen, ne? Du musst halt schon deine 1,5-2 Liter Wasser versuchen, pro Tag zusammenzubekommen.
Was, wer trinkt denn 1,5-2 Liter pro Tag?
Naja, so viel wäre schon optimal zu haben,
auf
lange Sicht.
Was?
Ja, sollte man, glaube ich. So ein Liter?
Ja, sollte man.
Du darfst ja nicht vergessen, dass du auch über die Nahrung noch einiges an Wasser zu dir nimmst, ne? Also je nachdem, was du
halt isst. Was mich an dem Format, also ohne, dass ich es auch nur eine Folge geguckt habe, aber ich will es auf jeden Fall nachholen, was ich viel interessanter fände, wenn man das Format mit Menschen macht, die eben nicht diese Skills mitbringen, weil die setzen da ja alle so kleine, so Mini-Rambos, die schon irgendwie Erfahrung haben in all diesen Sachen und so halt auch da voll Bock drauf haben. Interessant wird es doch, wenn du so ein paar Millennials oder so ein paar Influencer so aller Dschungelcamp, weißt du?
War aber schon eine gemischte Truppe, ne? Also ein paar hatten ein bisschen Ahnung, ein paar hatten eher so nicht so Mörder viel Ahnung. Und ich glaube, keiner hat sich so richtig viel Mühe gegeben, sich darauf vorzubereiten.
Aber die sehen immer alle so tough aus. Das sind alles immer so harte Motherfucker, die da irgendwie.
Aber sagen wir mal so, ein paar haben sich das Leben, glaube ich, unnötig schwer gemacht. Weil wenn du irgendwo ausgesetzt wirst in Schweden, ist da das Erste, was du dir überlegst, naja gut.
Die haben sich das Leben unnötig schwer gemacht, weil sie da teilgenommen haben.
Das sowieso, aber dann gab es ja auch welche, die auf Gegenstände verzichtet haben, die sie hätten mitnehmen können und die ihnen das Leben erleichtert hätten. Und wenn du dir halt vorher überlegst, wo du ausgesetzt wirst und was es da für Pflanzen gibt, dann hilft dir das möglicherweise schon, wenn du weißt, dieser Pilz ist essbar oder nicht essbar, sodass du dann nicht irgendwie mit Montezumas Rache da irgendwo über so einem Farn hängst und am Kacke kotzen bist den ganzen Tag. Aber das haben halt nicht alle gemacht. Ein paar haben sich gesagt, ja gut, guck ich mal. Heidelbeeren erkenne ich noch, die kann ich essen. Und der Pilz hier mal reinbeißen und dann 2 Stunden später GoPro-Video. Doof gelaufen.
Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das scheiße ist, irgendwo in der Wildnis zu sein, wo du das Gefühl hast, da sind auch noch Tiere, möglicherweise gefährliche Tiere. Du hast kein Zelt und es regnet und du bist vorher von dem Boot abgesprungen und deine ganzen Sachen sind nass und dann eine Nacht dazu pennen, ja, das ist wahrscheinlich nicht lebensgefährlich, aber auch nicht der größte Spaß.
Ja, das ist ja, glaube ich, auch der Unterhaltungsfaktor.
Der Schlafsack ist nass gewesen, der arme Kerl. Und es waren halt unter 5 Grad nachts und das ist dann halt kalt, wenn du keinen Schlafsack mit hast. Und der eine hat halt keinen Schlafsack mit. Ich weiß nicht, warum er den Schlafsack nicht mitgenommen hat.
Aber weil er besonders tough sein wollte.
Hat er nicht was anderes, eine Decke oder irgendwas?
Nee. Muss er irgendwas mitnehmen? Nee, der hatte warme Klamotten mit, aber einen Schlafsack hat er braucht er nicht, hat er gesagt.
Und dafür hat sich dann Feuer gemacht und sich an einem Stein festgekrallt.
Okay, ich muss Kissenstein.
Aber das ist echt so lustig, weil alle sprechen darüber. Ich habe es auch bei Gefühlte Fakten gehört. Die haben da auch ausgiebig und darüber
Grüße an Gefühlte Fakten.
Hat sich auch gewundert, dieses Wort TARP kannte ich ja auch noch nie. Ne? Aber jetzt weiß die ganze Welt, was ein TARP ist.
Was ein TARP ist, ja.
Ja, ein TARP ist ein, im Prinzip eine Plane, ne? Was du irgendwo.
Ja, ich wusste es auch noch nicht, wie gesagt. Ich habe es noch nicht
gehört. Jetzt weißt du das schon vorher, was ein TARP ist.
Ich bin ja so weit, ich habe das ja schon durchgeguckt und gucke jetzt Fritz Meinekes andere YouTube-Videos, zum Beispiel, wie er Madeira durchquert hat mit dem Madin zusammen. Das war auch sehr unterhaltsam.
In so einem Tourbus oder was?
Genau, die sind mit dem Auto gefahren, halbe Stunde, dann war das Video vorbei. Richtig, genau. Haben einen Rucksack angehabt. Und letztens ist mir mein Handy, also ich gucke es auch mit meiner Tochter, die findet es auch irgendwie super. Und letztens ist mir mein Handy runtergefallen, da guckt sie mich an. Ja, du brauchst eine Handyhülle von Rhino Shield, Papa. Scheiße.
Von was?
Der Hauptsponsor, dieser Serie.
Was ist das Rhino Shield? Habe ich noch nie gehört.
Das ist eine Handyhülle wahrscheinlich für Leute, die draußen schlafen.
Zum Überleben, die Survival-Handyhülle.
Ja, die kannst du zur Not essen, da kannst du Feuer machen, da sind Feuersteine drin und ein Tarp.
Ernsthaft? Aber sie durften ja keine Handys dabei haben, oder sie hatten zumindest keine Handys.
Aber da kannst du nur die Handyhülle mitnehmen, kannst du ein Haus draus bauen. Mhm. Ja, ich krieg dauernd, Georg, du bist, glaube ich, nicht auf Insta, ne?
Nee.
Ja, ich
Also ich habe einen Account, aber ich nutze den für nichts aktiv.
Ja, sei froh.
Ich bin einem niedlichen Hund gefolgt. Also dem Instagram-Account eines niedlichen Hundes bin ich gefolgt. Dafür habe ich mir meinen eigenen Instagram-Account da irgendwie angelegt oder so.
Ja, sei froh, es ist der absolute Zeitfresser und bringt einen nicht wirklich weiter. Und ich lande leider viel zu oft in diesem Insta-Loop. Und irgendwie dieser Algorithmus, der weiß ja immer genau, was man irgendwie guckt, ne? Und dementsprechend kriegst du dann halt auch immer die Vorschläge und das funktioniert bei Instagram krasser als bei jeder anderen Seite, habe ich das Gefühl. Weil ich gucke mir zweimal irgendwie zwei tanzende Nonnen an und ich krieg nur noch tanzende Nonnen so ungefähr vorgeschlagen. Und es ist manchmal gar nicht so leicht, da wieder rauszukommen, wenn du sagst, okay, ich habe genug tanzende Nonnen gesehen. Aber du kriegst immer nur tanzende Nonnen, ab und zu kriegst du mal vielleicht mal einen tanzenden Pfarrer. Das könnte dir vielleicht auch gefallen, wenn die tanzenden Nonnen gefallen haben. Aber du willst eigentlich gar keine heiligen Tänzer mehr sehen. Aber es wird halt schwer. Und mir werden da immer Sachen vorgeschlagen. Und dann habe ich einmal es geschafft, einen neuen Loop zu öffnen. Und jetzt kriege ich dauernd Holzarbeiten. Also Leute, die irgendwas aus Holz bauen. Und das ist für mich, das ist wirklich der Holzporn. Wirklich.
Das ist doch super.
Die ganze Zeit, ich gucke mir dann teilweise an, so wie Schrauben in Bretter gebohrt werden und dann haben die so eine Sicht, wie das dann halt im Holz aussieht, je nachdem welche, wie nennt man das Ding, wo die Schraube reinkommt?
Loch?
Nein, was ins Loch? Du Trottel, Alter. Loch.
Der Fachbegriff für das, wo die Schraube reinkommt, ist Loch.
Damit die Schraube nicht wieder rauskommt.
Butter? Gewinde.
Nee, Gewinde.
Gewindeloch.
Ist das Gewindeloch?
Was ist das denn? Wenn es eine Holzschraube ist, dreht die sich einfach ins Holz?
Dieses Plastikding, was man in das Loch in die Wand steckt.
Redest du vom Ikea-Schrank jetzt oder was? Dübel. Was?
Dübel.
Okay.
Das war das Wort, ein Dübel.
Okay.
Und dann zeigen die einen Querschnitt von dem Holz und zeigen dann, wie verschiedene Schrauben und verschiedene Dübel im Holz aufgehen. Das könnte ich mir stundenlang angucken. Ihr glaubt ja gar nicht, was es für unterschiedliche Schrauben gibt. Das ist zum Beispiel, es gibt ja Schrauben, die sind dann nur bis zur Hälfte so geriffelt und oben sind die glatt. Die machen was ganz anderes mit dem Holz, als die durchgehend geriffelt sind. Und lauter so Kleinigkeiten, wo ich früher immer einfach was, wenn ich eine Schraube habe, ich einfach in den Werkzeugkasten gegriffen und das ist eine Schraube, die noch von irgendwas übrig ist, die nehme ich halt. Völlig außer Acht gelassen, ob es fürs Material ist, ob das die richtige Länge ist oder so. Ja, dann guckt er die Schraube unten ein und ritzt mich langsam immer auf. Also, das ist eine Wissenschaft für sich, Leute.
Weißt du, das ist auch sehr beruhigend ist, Schrauben einfach irgendwo reinzudrehen mit so einem Akkuschrauber.
Das Beste.
Ich sagte, kauf dir nicht nur diese Heißluftfritteuse, kauf dir echt noch einen Akkuschrauber.
Hab ich doch. Ich habe einen mega guten Akkuschrauber.
Ja? Hast du auch mega gute Schrauben? Kauf dir mal
unterschiedliche. Ich hab richtig geilen Scheiß, aber ich weiß nie, wann ich den benutzen soll. Ey, ich habe nichts zum Schrauben.
Hol dir ein Brett oder irgendwas.
Darf ich in deiner Wohnung ein bisschen schrauben?
Ja. Und bohr, also, und schraub irgendwo Schrauben rein. Und das ist so ein geiles Gefühl, wenn dann irgendwann die Schraube richtig drin ist und dann.
Und das Brett so zusammengezogen
und dann was weißt du so,
mit einer anderen Sache.
Ja, und du hast das richtige Drehmoment, der richtige Drehmoment eingestellt, dann macht der Schrauber so und fertig. Und denkst so, geil. Ja.
Dieses Geräusch alleine.
Oh, das ist so geil. Manchmal gehe ich, wenn ich hier schlechte Laune habe, gehe ich in meine Werkstatt, also in meinen Werkstattschuppen, und dann mache ich einfach nur diesen
Bohrer. Das glaube ich dir schon wieder nicht. Das glaube ich einfach nicht. Das ist so eine
Ich räume Schrauben.
So, das ist wieder so eine Jochen-Story, die du erzählst. Manchmal, wenn ich schlechte Laune habe, das glaube ich dir einfach nicht. Dass du dann in den Schuppen, wenn ich jetzt deine Frau fragen würde, wie oft ist Jochen in den Schuppen gegangen?
Und zum Schrauben.
Und zum Schrauben.
Ich gehe immer Samstagmittags, wenn Bundesliga läuft, da rein. Ohne Scheiß, dann kann ich mich nicht in Ruhe Fußballradio hören. Damit du die Bundesliga
nicht gucken musst.
Oder was? Nee, ich höre dann Radio und dann sortiere ich Schrauben tatsächlich. Und das ist auch, sortiere einfach mal Schrauben. Das ist auch richtig cool.
Warum?
Nee. Ja, weil du dann weißt, wenn du mal irgendwann was baust, aha. Welche Länge brauche ich? Dann greife ich in dieses Fach. Das ist gut sortiert.
Aber das setzt ja voraus, dass ich die Schrauben erstmal vorher irgendwann vernudelt habe.
Das stimmt. Ja, manchmal kippen natürlich auch Gefäße um oder man ist in Hektik und Eile und räumt es unvorsichtig um, diese Schrauben, und dann muss man die wieder sortieren. Aber das ist nicht schlimm.
Also was ich in dieser Bubble, in diesem Algorithmus noch kriege, neben Holzarbeiten, sind so ganz viele so einfache Handwerkerarbeiten, zum Beispiel Fliesen verlegen. Oh. Und dann wird zum Beispiel gezeigt, wie man Fliesen zurechtschneidet, wenn die zum Beispiel um so einen Heizungsfuß rumgehen oder sowas. Ja? Mhm. Und wie die das dann ausmessen, mit Bleistift auf den Fliesen einzeichnen, dann mit dem Fliesenschneider das machen, und dann passt das absolut genau. Und das ist so ein erfüllendes Gefühl, wenn du siehst, dass diese Fliese jetzt um den Heizungsfuß rumgeht und perfekt passt. Das ist super. Mal,
wo wir gerade von solchen Dingen reden, die so unglaublich schön sind, kennt ihr den Hydraulic Press Channel?
Ja,
was?
Wo die so Sachen in die
so eine hydraulische immer Presse zusammen, und immer zusammenquetschen.
Mega gut.
Aber kennt ihr das Video von der Tänzerin, die Videos aus dem Hydraulic Press Channel nachstellt und man beide Bilder nebeneinander sieht?
Moment, ich kenne noch nicht mal den Hydraulic Press Channel.
Warte mal. Ich muss euch das verlinken. Ich muss das dann auch dran denken, irgendwie, dass wir das im Podcast dazu packen. Sekunde. Ich packe euch das mal gerade bei WhatsApp den Link rein. Also, es gibt halt diese Videos vom Hydraulic Press Channel, wo irgendein Gegenstand kaputt gemacht wird. Und dann gibt's halt so ein Video mit einem 50-50-Halbbild. Das rechte Bild ist von dem Hydraulic Press Channel, wo irgendwas zerquetscht wird. Das linke ist von so einer, ich würde sagen, Tänzerin, Akrobatin, wie auch immer, die quasi nachmacht, wie dieser Gegenstand, nachtanzt, wie dieser Gegenstand zerstört wird. Ich habe dir das Video verlinkt.
Das ist eine super Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Wir verlinken das für euch auf unserem Twitter-Account. Rechtzeitig zur Folge geht dieses Video online. Dann könnt ihr euch das auch angucken, parallel, was wir jetzt sehen. Ich gucke es mir nämlich jetzt auch an. Das ist ja sensationell gut, die Idee. Und sie hat sich auch farblich immer so angezogen, wie die Sachen, die...
Aber auf so eine Idee muss man erstmal kommen.
Das ist richtig gut. Und die macht das halt auch echt, also das ist ja sensationell.
Also Moment mal, ich kenne diesen Hydraulic Press Channel nicht. Der besteht jetzt nur daraus, dass eine Hydraulikpresse unterschiedliche Materialien und Dinge einfach zusammenquetscht.
Ja, das ist ja das beste
Video. Und das gucken Leute an, sich an.
Ja. Ja, das gucke ich mir, kann ich mir stundenlang
Das habe ich noch nie gesehen, aber ich finde es geil.
Hat 3 Millionen Abonnenten, der Channel.
Ist das nicht geil?
Aber diese Presse ist halt auch unfassbar stark. Also damit kriegst du halt irgendwie alles kaputt. Ich glaube, der macht sogar einen Beilkopf oder einen Hammerkopf oder so damit kaputt, so stark ist das
Ding. Der hat ja jetzt gerade so
das einzige Problem an so einer Hydraulik ist halt, dass es halt immer die Seiten so, also die Sachen so rauspresst. Also die meisten Sachen bleiben ja gar nicht so da drunter, sondern die flitschen dann irgendwann weg oder so, wenn die aus einem harten Material sind, ne? Weil der...
Ja.
Dann kann ich auch zeigen, wie man Schrauben in Bretter bohrt, oder? Dann sind das Schraubenkanal.
Ja, aber das gibt's doch schon.
Das
Warum denkst du
schon.
Dir nicht mal, denk dir doch mal was selber, mach doch deinen Schraubensortierkanal.
Ja, oder mach vor allen Dingen irgendwas, also es geht ja nicht nur darum, dass du irgendwas irgendwo reinschraubst, sondern dass du vielleicht irgendwas Kreatives baust.
Oder so wie ich dich kenne, mach doch einfach einen Schrauben-Podcast, Jochen.
Ich habe ja gedacht, weißt du, so Heimwerker-Webseiten oder Videoseiten oder so, da werden dann ganz tolle Sachen gezeigt. Und ich habe immer das Gefühl, die Hälfte von diesen Kanälen besteht aus Dingen, wo irgendetwas Kompliziertes gebaut wird, was danach irgendwie total scheiße, hässlich und unpraktisch ist. Hm. Und das raff ich halt nicht. Ist das irgendwie
der Weg ist das Ziel, glaube ich.
Ja, oder so eine Art Humor, wo mit mega viel Mühe und mit 10 Millionen Geräten, die ich überhaupt nicht zu Hause habe, irgendwas abgeschnitten, geschleift, in Form gebracht, aufgeraut ja, wird, Mann, dann hier geklebt und da geklebt und stundenlanger Prozess.
Bei all diesen Handwerker-Videos, wenn die so einem Tipps geben, so, ihr habt ein Problem mit einer schiefen Kachel, kein Problem, ich zeig euch, wie ihr es löst. Und dann rollt der da irgendwie so eine 6-Tonnen-Maschine rein.
Kachel gerade macht Gerät rein. Oder
du denkst, ja, genau. Klar, okay, da ist aber schon das Problem, Junge, du sollst mir erklären, wie ich das mit einem Taschentuch repariere.
Ja, genau.
Also, das sind immer so Sachen. Ey, naja. Apropos, wo ich gerade sauer bin, ich bin ja mit dem Auto gefahren in die Heimat an Weihnachten und auf der Rückfahrt gab es wieder eine Situation, wo mir Unrecht geschehen ist. Und ich wieder auf 180 war, innerhalb von einer Sekunde auf 180 und ich nicht wusste, weil ich auf der Autobahn bin, konnte ich nicht handeln. Und da ist mir, du bist ja wirklich aufgeschmissen auf der Autobahn. Weil,
du kannst dein Auto als Waffe einsetzen. Das geht
ja,
immer.
Ja, aber das ist halt schwierig, wenn du Kinder im Auto hast.
Ja, aber deswegen empfehle ich halt dicken SUV oder so, da kannst du halt die anderen mit ihrem Punto oder was man da so fährt, da kannst du schon mal Druck machen.
Also, es war halt folgendes, wie immer eigentlich, ich fahre ganz normal auf der linken Spur und will gerade überholen, da schert der Typ in der mittleren einfach, nee, er war auf der rechten Spur, ich war auf der mittleren Spur, ich überhole und er schert einfach aus der rechten, aber so ultraschnell, nicht so, man kann ja so langsam die Spur wechseln oder so, aber er macht wirklich so einen Schwungwechsel mäßig und ich muss voll in die Eisen gehen, weil ich überhaupt nicht mehr die Reaktionszeit hatte und ja auch nicht einfach blind auf die linke Spur ziehen konnte und bremst mich komplett aus und dann war ich so sauer. Und das Einzige, was mir blieb, ist auf die linke Spur danach zu wechseln, dann erstmal Gas zu geben, weil mein Auto so scheiße ist und voll beladen war mit Familie und Koffern und allem, war das auch so wie in so einem schlechten Actionfilm, wo du so versuchst, den Bösewicht zu fangen, aber so ganz langsam den so.
Das klingt im Moment gerade noch nach den Griswolds in Urlaub.
Ja, genau so war es ungefähr. Und ich versuche aber dann auf Höhe zu kommen, um ihm einen bösen Blick zuzuwerfen, aber es dauert halt ungefähr eine Minute, bis ich auf Höhe war. Und dann konnte ich aber auch nur so ganz kurz rüber gucken.
Vor allem ist deine Frau dann ja auch noch im Weg.
Ja, und ich konnte auch, und es hat auch ein bisschen geregnet und es war halt auch, ich konnte nicht wirklich lange starren. Und ich wusste nicht, wie kann ich jetzt der signalisieren, was für eine Scheiße der gerade gemacht hat und wie gefährlich das war und wieso. So, und das Einzige, was mir blieb, ist, dann, nachdem ich ihn überholt hatte, bin ich auf die mittlere Spur, also vor ihn, und bin langsamer gefahren. Das war Punkt. Das war's.
Warte mal. Haben wir da nicht wieder eine Marktlücke? So ein kleines LED-Täfelchen mit Text-to-Speech, wo man dann Sachen sagen kann und die liest dann der Hintermann.
Oh, das wäre so gut. Ja.
Aber Moment mal, du hattest doch, deine Frau war dabei, deine Kinder waren dabei, die hätten doch alle für dich
den Mittelfinger zeigen können.
Ja,
irgendwie. Das Einzige, was meine Kinder, Frau.
Macht
meine
euch Frau, bereit.
Meine Frau hat einfach wie immer gesagt, beruhig dich.
Beruhig dich doch. Lass beruhig doch gut sein.
Und dann wird man immer ruhiger, ne?
Und ja. Ich war so auf 180 und der war hinter mir. Und aber was willst du machen? Was willst du machen? Du kannst nichts machen. Das Einzige, was mir blieb, ist ein bisschen langsamer fahren.
Ist denn der Fehler nicht vorher schon passiert?
Ich wusste, dass das kommt.
Also, pass
Nein,
auf. Also,
ich bin unschuldig.
Ja, also wenn
Find
der...
Finde ich doch mal damit
nee, ab. Nee, pass auf, wenn der jetzt rechts rausschert, warst du direkt neben ihm oder so ein bisschen hinten dran oder war der ein bisschen vorher?
Vor naja, dir? Ich war ja wahrscheinlich in seinem toten Winkel.
Okay, aber dann muss es doch auf die harte Tour spüren. Einfach nicht ausrammen.
Rammen.
Der wird ja merken, wenn es irgendwann so... Und dann wird er ja rüberziehen.
Mit 100, weiß ich nicht, 30 auf der Autobahn.
Aber das ist gar nicht so schlimm, glaube ich. Weil ja beide 130 fahren. Ist es nicht so schlimm? Es ist ja wie beim Fahrradfahren. Wenn du dir mal die Fahrradprofis
anguckst. Wenn da beim Fahrrad beide mit 130 fahren und kommen mit den Pedalen aneinander, passiert ja auch nichts.
Naja, beim Sprint, beim Massensprint, dann haben die ja auch die Ellenbogen und ticken sich so gegenseitig ab. Da fahren die 70 und da passiert ja auch nichts. Also nicht immer was.
Ich denke, das ist ein richtig guter Tipp, Jochen. Also ich bei 130 und mehr einfach mal wegschieben.
Ich hatte folgende Idee. Wenn man vorne an der Scheibenwischanlage ein bisschen rumfuscht und die Spritzanlage so ein bisschen verstellt, dass das nicht auf die Scheibe spritzt, sondern schräg über die Scheibe schießt,
und dann
könnte man das so machen, dass das nach hinten schießt.
Und Farbe rein.
Die Seife, na, das wäre vielleicht ein bisschen, ich will ja nicht James Bond, aber so, dass einfach so ein bisschen dass einfach so ein bisschen Seife und Schaum. Einfach, irgendeine Form von Reaktion muss es doch geben. Man kann sich doch nicht einfach so schikanieren lassen auf der Autobahn. Und der kommt einfach davon. Das macht mich wahnsinnig, Leute.
Das kannst du mir so richtig vorstellen, wie du versuchst, ihn zu überholen, aber es geht nicht. Und deine Wut wird immer größer. Und du kommst einfach nicht ran.
Das hat mich am meisten aufgeregt.
Und er sieht dich nicht.
Dass ich ihn nur langsam einholen konnte. Ja, ach, keine Ahnung. Mich regt das immer so auf.
Wir brauchen so Mini-Tracker, die wir verschießen können. Und diese Tracker sind gleichzeitig quasi so eine Art Punkt. Und dann hat man so eine Zentrale, die meldet Fahrzeuge, mit wie viel Trackerpunkten wo unterwegs sind, die ja dann gleichzeitig auch vom Ort her getrackt werden können.
Ja.
Und dann, egal was passiert ist, jeder kann einem anderen für einen Verstoß einen Punkt geben und bei 10 Punkten ist der freiwillig.
Das Problem an der Geschichte ist, angenommen, du bist kurz vor deinem Ziel und hast noch keine Punkte verschossen, dann würde ja jeder einfach irgendeinen, weiß ich nicht, da hat einer einen BVB-Aufkleber hinten drauf. Ja, komm, lass uns den mit 10 Punkte verballern.
Das kostet dich ja ein bisschen was, ne? Also du bezahlst ja die Munition. Ja, gut,
das macht Sinn, wenn es ein bisschen was kostet. Das macht tatsächlich Sinn. Das gefällt mir, die Idee.
Mad Max, so quasi. Ich habe eine Geschäftsidee, Leute. Ja. Passt mal auf.
Okay.
Und zwar.
Bist du sicher, dass du die öffentlich jetzt.
Weil, ja.
Okay.
Auch wenn unsere Geschäftsideen schon anderen Menschen zu Milliarden verholfen haben, ich werde nicht müde, Geschäftsideen zu verbreiten. Und zwar kennt ihr ja das Problem, dass man irgendwelche Filme oder Serien sehen möchte, man hat irgendwie alles gesehen, was noch nur halbwegs interessant ist. Was haltet ihr von KI-generierten Soap-Operas in der neuen Unreal Engine? Wir brauchen einfach nur so eine lernfähige KI, und die macht quasi selber Stories. Ist das geil? Du guckst der KI zu.
Das ist gut.
Wie die lernt.
Das ist eine gute Idee.
Ich glaube, das ist
sehr. Du hast da so eine KI, also die sieht ja auch, das sieht ja dann alles realistisch aus. Und du kannst das ja auch einstellen. Du sagst einfach, ich möchte, dass meine KI aussieht wie Melanie aus der 7B. Und dann, je nachdem, was die KI halt so lernt, das. Ne, vielleicht kannst du dir so Parameter geben, ob die jetzt in der Steinzeit groß wird und dann nur so ein paar Bären sind und keine Ahnung was, oder ob sie halt in der heutigen Zeit groß wird und irgendeinen komplexen Beruf lernt. So, und dann guckst du dazu. Theoretisch könntest du natürlich auch sagen, wir schleusen so eine KI unter richtige Menschen ein und guckst dann, ob die Menschen, wie die Menschen mit dieser KI interagieren. Oder du machst eine Challenge draus.
Ich glaube, ich habe das an Silvester schon gesehen.
Ja.
Was? Ich habe eine Folge Traumschiff geguckt. Und ganz ehrlich, ich bin mir nicht so sicher, ob das echte Menschen waren.
Sind's oft nicht, glaube ich.
Wann habt ihr das letzte Mal Traumschiff geguckt? In den 80ern.
Schon ein paar Tage her.
Ja.
Und ich war bei meiner Mutter und die macht halt wirklich immer, die guckt halt Fernsehen. Klassisch wie früher. Ne? Mhm. Es fehlt nur noch, dass die irgendwie in der Hör zu so mit dem Kugelschreiber so einkreist, welche Sachen sie heute Abend gucken will oder so. Also da läuft dann wirklich einfach irgendein Konzert an Weihnachten im WDR oder so. Und dann lief da tatsächlich unironisch Traumschiff. Ja. Und dann gucke ich das und ich habe das zwar irgendwann mal aufgeschnappt, aber fall aus allen Wolken, als dann plötzlich Harald Schmidt auftritt. Auch völlig unironisch. Also der spielt das nicht so, ha Leute, ich bin beim Traumschiff, lol, lol, lol. Sondern der spielt das halt einfach super seriös runter, hat irgendeiner Passagierin irgendeinen Blumenstrauß überreicht.
Von wann sind denn da die letzten Folgen gewesen? Wird das
top aktuell. Das ist top aktuell.
Harald Schmidt spielt immer noch im Traumschiff?
Der ist der Captain. Der ist irgendwas. Captain? Sascha Hahn. Nee, Sascha Hehn, wie heißt er?
Hehn, glaube ich.
Sascha Hehn.
Ja, Hehn. Und du oder kennst dich doch bei sowas
es
aus.
Ist Sascha Hehn, ja.
Sascha Hehn, ja. Sascha Hehn ist der Oberkapitän.
Ja.
Und dann haben, und wer auch mitspielt, Andreas Elsholz. Euer guter wow. Buddy.
Nein.
Andreas Elsholz.
Moment mal, den kennen wir doch.
Ich habe mich neulich gefragt, ja, was aus dem geworden ist.
Ja, aus nichts Andreas. Offensichtlich.
Ich kann mich noch an seine deutsche Version von Celebrate Good Times erinnern, die ich leider nirgends mehr online gefunden habe. Das ist so ein schönes Lied, wie es. Leute, wenn das irgendwer von euch als CD oder so hat, meldet euch bei mir. Ich möchte Celebration von Andreas Elsholz mal wieder hören. Ich habe es nirgends gefunden. Vielleicht ist es mittlerweile, oder ladet es auf YouTube hoch.
Jedenfalls.
Ist da nicht auch der Trompetenspieler, der Dings hier, wie heißt der denn noch, der Schlager-Heini? Ist er nicht auch dabei?
Mensch, da spielt Colleen Ullmann-Fernandes mit, als Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado.
Echt? Ja, ich meine, das Ding ist halt, ich glaube, Harald Schmidt hat es auch mal im Interview gesagt, die haben halt, weiß ich nicht, 2-3 Szenen am Tag und an den Rest der Zeit verbringen sie halt irgendwo in der Karibik und werden dafür bezahlt. Also es muss wahrscheinlich aus Schauspielersicht, ist das wahrscheinlich der geilste Job, den du dir irgendwie nur vorstellen kannst. Also wenn du jetzt nicht ernsthafte Ambitionen als Schauspieler hast, sondern einfach nur ein laues Leben haben willst. Und ich fand das einfach nur so faszinierend, weil du gerade diese KI-Geschichte erzählt hast. Das war von der schauspielerischen Leistung her, also es ist auch erstaunlich, dass Andreas Elsholz, der das ja auch seit 25 oder 30 Jahren oder wie lange macht, ne, mit GZSZ hat es ja damals angefangen, das unterschreibt ja auch noch oder unterstreicht nochmal seine Talentlosigkeit, wenn du in 30 Jahren kein bisschen besser wirst, obwohl du das schon so lange machst.
Aber ist denn Traumschiff nicht eine gute Adresse für Schauspieler, weil du ja da weißt, okay, das ist so eine Serie, die stirbt einfach nie, wenn nicht irgendwas anderes, was Schlimmes passiert und da hast du erstmal Ruhe.
Ja, ich sag ja, aus Sicht der Mitarbeiter ist das sicherlich nicht schlecht.
Ja.
Aus Sicht der Zuschauer,
Wer guckt denn Traumschiff außer deiner Mutter?
Ja, das gucken Millionen, ja. Alter. Weißt du, wie erfolgreich das ist?
Ja, ich verstehe das. Ja, gut. Ich habe gestern Don't Look Up geguckt. Ich bin immer noch, ich hadere immer noch, ob ich das gut finde oder scheiße.
Polarisiert. Ich habe es ein bisschen abgewehrt. Ich war am Anfang relativ angetan und musste es dann so ein kleines bisschen nach unten korrigieren.
Okay, lass uns über Don't Look Up reden. Weil ich habe das Gefühl, es spaltet sich schon wieder und es nervt so, dass alles mittlerweile irgendwie politisiert wird und alles irgendwie, seid ihr das Don't Look Up-Lager oder seid ihr das Anti-Don't Look Up-Lager und so. Und alle schreiben schon wieder und Böhmermann sagt, das ist der beste Film aller Zeiten und alle, die Böhmermann hassen, sagen, boah, ist das der größte Schund und so weiter. Und es nervt einfach nur, weil es ist halt einfach nur ein fucking Film und ein paar Stellen in dem Film sind arschlustig. Und die Message ist halt einfach nicht subtil, sondern relativ simpel zu verstehen. Und wenn man die Message teilt, nämlich, dass die Menschheit dumm ist und alles vor die Hunde geht, dann findet man das mega gut. Und wenn man das nicht teilt, dann findet man das wahrscheinlich auch nicht so geil. Und fertig, Ende Gelände. Aber das wird schon wieder wie so ein Politikum behandelt, habe ich das Gefühl. Zumindest in meiner Twitter-Bubble. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist.
Ich glaube, es ist überall so, oder? Also es ist ja quasi politische Satire, dann bleibt ja nicht aus, dass genau das eben die Leute dann auch spaltet, ne? Je nachdem, wozu sie.
Da hast du natürlich recht, aber man kann es ja auch einfach als Film erstmal so hinnehmen und nicht immer gleich die politische Message des Films höher hängen als das eigentlich Dargebotene. Ja. Weil ich teile jetzt auch nicht unbedingt jede Aussage, die in diesem Film behandelt wird. Wohl aber kann ich trotzdem sagen, dass die Schauspieler allesamt einen guten Job gemacht haben und der Film mich 2,5 Stunden echt gut unterhalten hat. Mhm. Warum ist man nicht mehr in der Lage dazu, so zu differenzieren? Warum muss ein Film jetzt 100% meine politische Meinung in jedem Belang, in Sachen Medienkritik, Politik, Wissenschaft und so weiter, 100% widerspiegeln, damit ich sagen kann, ja, das ist ein richtig geiler Film. Ich meine, Conan der Barbar hat auch nicht meine politischen Ansichten widergespiegelt. Stimmt, aber trotzdem aber ein geiler Film. Der hat ein Pferd in die Fresse geboxt.
Der hatte aber auch eine andere Idee und einen anderen Anspruch. Was mich an den Punkten, die ich sinnig kritisierbar finde an dem Film, im Nachhinein, so nach einer Nacht drüber schlafen, am meisten gestört hat, ist, dass ich glaube, dass wir momentan bei allen möglichen Themen so eine Tendenz haben, die ich die würde ich mal beschreiben als das Binarisieren von Problemen. Also aus jedem Problem eine 0 oder eine 1 machen. Ein Schwarz oder ein Weiß machen.
Dafür oder dagegen, ja.
Genau. Und das auch bei Dingen, wo es eigentlich überhaupt nicht der Fall sein müsste. Im Gegenteil, eigentlich völlig kontraproduktiv ist für das Verständnis und das Behandeln des Problems, wenn man immer nur in diesen Extremen denkt. Ne? Und da, davon haben wir momentan einige, denen wir gegenüberstehen. Nehmen wir mal als Beispiel jetzt wieder ne, womit wir immer zu tun haben momentan, sowas wie Corona. Auf dem einen Extrem hast du die Leugner, die sagen, das existiert gar nicht. Oder und, es ist kein Problem. Es existiert zwar, aber es ist überhaupt kein Problem. Das ist das eine Extrem. Und die anderen, die sagen, das ist im Prinzip quasi der Weltuntergang. Oder und steht da mehr oder weniger der Weltuntergang, das Ende der Menschheit, wie auch immer, gegenüber. Und das haben wir bei vielen Dingen, also auch bei Umweltproblemen oder so, dass das eine Extrem sagt, das ist nicht existent. Oder wenn es existent ist, ist es kein wirkliches Problem. Und die anderen, die sagen, im Prinzip ist das quasi das Ende der Welt. Und in den meisten Fällen liegen beide Seiten falsch und man bewegt sich irgendwo in der Mitte. Und was mich nervt, ist, dass es kaum möglich ist, mit Leuten zu sprechen und zu sagen, es ist absolut ein riesengroßes Problem, aber es kann auch ein riesengroßes Problem sein, ohne das Ende des Planeten oder ohne das Ende der Menschheit zu bedeuten. Es gibt Dinge dazwischen, die auch richtig, richtig scheiße sind. Und man nimmt nichts von diesem Schlimmsein weg, wenn man sagt, es gibt eine überzogene Einschätzung davon. Und das kommt mir bei dem Film ein bisschen zu kurz, weil der natürlich diese Satireform wählt, tatsächlich vom schlimmstmöglichen Problem auszugehen, nämlich der Vernichtung des, na nicht ganz des Planeten, aber zumindest der Menschheit und allen Lebensformen, wie wir sie kennen. Und das ist das einzige kleine Problem, nicht das einzige, aber eines von den kleinen Problemen, die ich damit habe, dass es das so ein bisschen schwierig macht, auch wenn du mit anderen Leuten über den Film redest und wie man den findet, wie man Szenen daraus interpretiert, ist, dass du da wieder dieses komplette in Null und Einsen denken hast und es immer schwierig ist, mit Leuten über irgendetwas zu reden, die diese sehr überzogenen Standpunkte in der Form 1:1 übernehmen. Und das ist mir bei dem Film aufgefallen. Und dann kann man noch beliebig darüber streiten, inwiefern der erhobene Zeigefinger an manchen Stellen ausgereicht wo es ausgereicht hätte, den mal halb so lange erhoben zu haben und alle trotzdem noch die Message verstehen. Das ist halt auch so ein Punkt.
Ja, ich meine, das, was du sagst, das sieht man ja wirklich in ganz vielen Themengebieten. Und es ist ja so diese Spaltung der Gesellschaft, hört man. Und in Amerika sieht man, ich sage ja immer, es klingt so, als ob ich so ein politischer, regelmäßig auf politischen Podiumsdiskussionen die gleiche Message verkünde. Aber in Amerika ist ja immer so ein bisschen das Foreshadowing für uns in Europa, habe ich das Gefühl, oder für uns in Deutschland. Und die Extreme haben einfach in den letzten Jahren, finde ich, stark zugenommen irgendwie. Also ob das extrem links ist oder extrem rechts. Und was ich mich halt immer frage, sind es wirklich, weil du hast auch gesagt, egal mit wem man redet oder mit so, man hat das Gefühl, aber wenn ich so mit Leuten rede, sind die meisten doch eher relativ pleatsch und können das schon differenzieren. Nur wenn man jetzt online liest, zum Beispiel Facebook-Kommentare, ja, Twitter-Kommentare oder so der ganze Scheiß, da wirkt das natürlich alles komplett anders. Und die Frage ist halt immer, inwiefern repräsentiert das alles auch wirklich, dass die Denke der Gesellschaft, nur mal um ein Beispiel zu geben, jetzt beim Beispiel Corona, da heißt es ja auch, die Gesellschaft ist gespalten und so weiter. Das stimmt eigentlich gar nicht, weil 75% der Menschen in Deutschland haben sich impfen lassen. So, und dann gibt es vielleicht noch, weiß ich nicht, 10%, die unsicher sind, weil sie halt einfach Schiss davor haben, weil sie sich vielleicht schlecht oder falsch oder wie auch immer informiert haben oder weil sie einfach Angst haben, aus welchem Grund auch immer. Und dann gibt es halt noch so einen wirklich kleinen Teil, der, sag ich mal, im Bereich eher der Leugner und Verschwörungstheoretiker sind. Und trotzdem verbringt man ja gefühlt beim Lesen oder auch beim Schreiben 90% der Zeit über diese, was weiß ich, 5 oder 10%. Also das hat sich auch alles irgendwie auf eine crazy Art und Weise verschoben, habe ich
das Gefühl. Das ist dieses Verfügbarkeitsheuristikproblem, ne? Dass wir von dem, was wir an Extremen irgendwo lesen oder sehen oder mitbekommen oder so, glauben, dass das repräsentativ ist für die tatsächliche Menge von Fällen, ne? Und es ist natürlich klar, dass die Extreme immer diejenigen sind, die dann zur zur Diskussion anregen und anregen sollen. Was bedeutet, das sind die Sachen, die auf Social Media geshared werden, gerne mal. Ne? Schaut euch an, was das für Idioten sind. Und dann wird irgendein Einzelfall gecherrypickt von jemandem, der ein totaler Spinner ist. Oder auch in ganz, ganz vielen Fällen, wenn so Cherrypicking gemacht wird, werden ja Dinge genommen, die noch nicht mal wirklich repräsentativ für diese Person sind, sondern Sachen, die aus dem Kontext gerissen werden, die anders dargestellt werden und so weiter und so fort. Und bei Medien sieht es ja nicht viel anders aus, ne? Dass halt die Extreme oft unglaublich interessant sind, darüber zu berichten. Und ja, du hast vermutlich recht. Es ist in der, wenn man mit Menschen darüber spricht, sind die meisten eher in irgendeinem Spektrum von moderat, aber das, was man dann an Meinungen liest oder an Beiträgen sieht oder so, deckt.
Ja, das ist, ich lerne das ja auch am eigenen Leib mit unserer Hater-Gruppe da von Rocket Beans und den Hatern und die dann auch sehr laut sind und man immer das Gefühl hat, so, und dann sagen mir aber auch selber dann oft Fans oder Zuschauer von Rocket Beans, geh doch nicht immer auf die negativen Kommentare ein oder hör doch nicht auf die. Du hast davor wurdest 10-mal gelobt und einer schreibt, boah, Eddie ist der schlechteste, whatever. Und dann,
dann
sag ich, was, ich bin doch nicht schlecht, was fällt mir überhaupt ein, sowas zu sagen, ja? Anstatt den anderen 10 für ihr Lob oder so zu danken. Das ist halt einfach, das Negative ist halt das, was uns triggert, ne? Die roten Ampeln sind das, was uns triggert. Die grünen Ampeln sind für uns selbstverständlich. Aber wenn wir an der roten Ampel stehen, dann, wieso habe ich immer Pech mit den roten Ampeln? Ja, das ist halt einfach, aber ich sag's ja, wir sind alle viel zu viel online, wir sollten alle viel mehr offline sein, wir sollten viel mehr, wieder zurück, Nägel oder Schrauben, das sind die Sachen, die glücklich machen. Heißluftfritteusen, das ist der Shit, der einen wirklich glücklich macht. Mhm. Eine richtig schöne knusprige Pommes mit einer selbstgemachten Mayonnaise. Warum guckst du jetzt so, Georg? Macht dich das nicht an oder was?
Normalerweise schon.
Okay, aus gesundheitlichen Gründen kannst du gerade das nicht genießen, aber habt ihr schon mal Mayonnaise selber gemacht?
Ja. Keine gute.
Man braucht ja, glaube ich, Ei. Ich habe keine Mayonnaise selber gemacht, sondern, wie heißt das denn?
Buttersalat.
wenn man in Mayonnaise, Knoblauch und Ei und Salz reinpackt, das alles vermischt, was kommt dann hinten?
Kräuterbutter? Aioli.
Aioli, genau. Genau.
Ja gut, das geht aber in eine ähnliche Richtung. Aber ist in Aioli nicht Knoblauch?
Ja, habe ich gesagt.
Knoblauch auch, genau. Ja, ich habe mal Mayonnaise selber gemacht und ich war relativ überrascht, wie leicht das geht.
Ist sie denn gut geworden?
Ja, also natürlich muss man noch ein bisschen rumexperimentieren, wie viel von jeder Ingredienz du da, jeder Zutat.
Also ich finde halt, so eine selbstgemachte, die muss ein bisschen weniger fest sein als die normale Mayo, die du kaufst. Also wie sind so die du in der Pommesbude kriegst, die so ein ganz kleines bisschen angewärmt ist, ne, die so auch zerfließt, ohne ölig zu sein, also ohne so komplett wässrig oder so zu sein. Aber sie darf halt nicht wie aus den Stehtuben, wo 700 Gramm von einem Kilo drin bleiben oder 350 Milliliter von 500 drin bleiben, weil das so eine feste Pampe ist. Aber ich muss halt ein bisschen weicher
findet sein. Ihr auch die Form, gerade wenn man das irgendwo anders kauft, also im Geschäft, in der Pommesbude kauft, dass die sehr wichtig ist? Also
die
es gibt
Form?
Ja die Form, es ja. gibt ja Leute.
Der Flasche oder was?
Nee, es gibt ja Leute, die klatschen die Mayonnaise einfach so mit dem Löffel da drauf.
Ne? Geht auch.
Und dann gibt es Leute, die machen so.
Oder aber das darf Spender. Ja danach nicht so eine Eisbällchenform behalten, wenn du die
oder so,
genau.
drauf.
Dann,
oder so,
dann
oder
ist
so.
Sie zu kalt. Dann ist sie zu kalt.
So ein Spender.
Also ist das nur Kälte, meinst du? Kann sein, ja.
Würde ich sagen, oder? Jawohl, es kann natürlich schon auch sein, dass zu viel irgendwas drin ist, was die einfach zu steif macht.
Ich habe ein neues Lebensziel, gute Mayo machen.
Also, Georg, ganz einfach, ne? Du brauchst wirklich Sachen, die fast jeder zu Hause hat. Eier, Öl, Salz, Pfeffer, Senf, ein bisschen Zitrone und Zucker. Fertig.
Woher kommt denn diese milchige Farbe?
Das weiß niemand. Das ist das Problem, dass die selbstgemachte Mayo immer ein bisschen gelber ist als diese wirklich wunderschöne weiße Mayo von der Pommesbude.
Aber sie darf von mir aus ein bisschen gelber sein.
Finde ich auch. Ich habe nichts gegen gelbe Mayo.
Es muss keine schneeweiße Mayo sein.
Aber wie kriegt man die so weiß? Das verstehe ich nicht. Also irgendwas muss da ja, vielleicht machen die noch Milch oder so rein. Nee, Milch in Mayo ist auch Quatsch, oder?
keine Ahnung.
Also, ich bin ja für gelbe Mayo. Ich bin für nicht flüssige Mayo, also nicht zu flüssige Mayo. Die darf schon ruhig handfest sein. Und sie muss natürlich sich auch gut mit dem Ketchup vermischen können, trotzdem. Also die Aufgaben an so eine gute Mayonnaise sind schon hoch. Ich glaube, die Mayonnaise-Produzenten, die machen einen guten Job.
Tee und Kaffee zusammenkippen, das macht überhaupt keinen Sinn. Mayo ist doch eine Delikatesse für sich, da kannst du nicht noch Ketchup reinspratzen. Wie alt bist du, 7 oder was? Ja,
was? Ist doch super.
Nee, oder, ich finde, Ketchup aus dem Alter ist mal raus.
Aber man rührt den Ketchup Pommes doch mit der Pommes.
Geht schon.
Und noch Zwiebeln draufstreuen.
Spezial? Pommes Spezial?
Ja, das ist doch. Leute, und spätestens, wenn du 5 Pommes gegessen hast, ist dieser ganze Teller nur noch ein Krater.
Ja, also Pommes rot-weiß finde ich ekelhaft. Und auch Zwiebeln, also weiß ich nicht. Zwiebeln, ich bin großer Zwiebelfan, aber die Pommes, da ist Salz drauf und ein ordentlich Mayo. Fertig. Ja. So, wisst ihr, wo es die beste Mayo, in der Regel die besten Pommes gibt? Auf der Kerb. Auf dem Dom. Auf der Dippemess. Wie nennt man das denn? Kirmes.
Auf der Kirmes gibt es die besten Pommes?
Auf der Kirmes gibt es die besten Pommes. Warum? Weil, also meine Vermutung ist, weil die dort in so einem richtig eklig langbrodelnden Fett frittiert werden. Ja? Und in diesem Fett wird alles frittiert. Da werden Würstchen reingehalten, Schnitzel, Steaks, Brötchen, was auch immer, Maiskolben. Und
Fisch.
Ja, und am Ende ist es dieses Fett, was dann eine Woche lang nicht ausgetauscht wird, was den Pommes so einen ganz besonderen, Knack gibt. Ich sag's euch. Und dazu kommt noch so richtig aus Belgien richtig billig importierte Mayonnaise, die Salmonellen schon wieder abgeschüttelt hat. Boah, das ist am besten.
Wo selbst die Salmonellen gesagt haben, hier gehe ich nicht hin.
Die Salmonellen sagen, Leute, das ist mir zu gefährlich.
Ich hab noch eine gute Sache, die du dir kaufen sollst. Und die besten Pommes macht mein Kumpel Jack. Draußen in seiner Outdoor-Küche hat er nämlich so einen Pommes... eine Pommesmaschine, da drückt er praktisch die Kartoffeln durch so ein Gitter, dann bekommen sie ihre Form. Dann werden sie in Wasser bekommen die erstmal in ein kaltes Wasserbad.
Okay.
Damit irgendwie die Stärke rausgeht, keine Ahnung. Dann kommen die da raus und dann werden die einmal frittiert, kommen wieder raus und dann, der Trick, noch ein zweites Mal frittiert. Und dann sind das die krossesten, geilsten Pommes ever. Ohne Scheiß. Aus eigenen Kartoffeln.
Du hast auch gerade gesagt, eine der wichtigsten Eigenschaften für Mayo ist, dass sie sich gut mit Ketchup vermischt. Bin mir jetzt nicht sicher, ob du als Referenz noch Gültigkeit haben kannst mit Jacks Outdoor-Pommes.
Ja, aber wenn diese Pommes, die liegen 10 Minuten auf dem Teller und sind trotzdem noch kross. Wo gibt's das denn bitte?
Eine Masse Backofen-Pommes und lässt die irgendwie bei 200 Grad 44 Minuten drin. Dann sind die auch noch kross.
Also,
oder dann mit jeder Gabel nur noch brechende Pommes einstechen kannst.
Probiert es aus. Eigene Kartoffeln, kauft euch mal so 3 große Kartoffeln und kauft euch so ein Pommes-Schneidegerät. Zack. Ja. Und dann Wasserbad, 2-mal frittieren. Geil.
Die viel größere Herausforderung ist, einen Lieferdienst zu finden, der gute Pommes liefert.
Ja, und das geht nur, wenn man die vor Ort macht.
Möglich ist.
Man muss also im Prinzip eine fahrende Fritteuse haben.
Ja.
Und dann muss man die, bevor man hochgeht, muss man die da unten 5 Minuten machen. Ich sag's euch.
Aber da sind wir schon wieder ich würde mich darauf einlassen, das mal zu probieren. Grüße an Jack. Aber da erscheint mir das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht mehr zu stimmen. Weißt du, wenn du zu viel Arbeit reinstecken musst, und das muss ja dann wirklich merklich besser schmecken als die Tiefkühlpommes, die langen, dünnen von McCain's. Sorry, unbezahlte Werbung, aber es sind die besten. Du schüttelst den Kopf, Georg, welche Pommes sind besser?
Die halt ein bisschen dicker sind. Wo du halt eine Chance hast, Pommes zu haben.
Da bin ich,
noch Pommes.
Du magst das Kartoffelige?
Die Salzstangenpommes.
Nee, die müssen dünn sein. Ich finde auch,
dünne Pommes. Dünne Pommes. Dünn und knackig.
Ja.
Deshalb sind auch die McDonald's-Pommes besser als die Burger King-Pommes. Die McDonald's-Pommes sind die perfekten Pommes, meiner Meinung nach. Ein großer Teil des Erfolgs von McDonald's basiert auf den Pommes.
Sehr lecker, aber die musst du auch innerhalb von den nächsten, von den 3 Minuten essen, sonst werden die halt super schnell matschig. Das sind auch die Pommes, die am schnellsten matschig werden.
Ja, das mag sein, aber ich habe ehrlich gesagt noch nie bei McDonald's irgendwas gekauft und dann nicht sofort gegessen. Also fehlen mir da ehrlich gesagt die Erfahrungswerte. Ach, das kaufe ich mal und
esse
ich
morgen.
Das esse ich morgen.
Ey, noch ein Tipp. Süßkartoffeln kaufen, in hauchdünne Scheiben schneiden und die dann auf den Backblech legen.
Süßkartoffeln, das ist auch so Hipster-Scheiße.
Lecker.
Komm, hau ab mit deinen scheiß
Süßkartoffeln. Hör mit Süßkartoffeln, Alter. Bitte.
Wenn ich eine Karotte essen will, esse ich eine Karotte.
So, wer hat Süßkartoffeln erfunden? War das Gott? Das kann nicht von Gott gekommen sein.
Aber das sind geile Pommes, Leute.
Nee.
Süßkartoffeln.
Ach komm. Oh, ist einfach ekelhaft. Kartoffeln müssen salzig sein. Das ist ein Gegenteil.
Da kann man Salz drauf
tun. Schmecken, die müssen auch nach Kartoffeln schmecken. Die sind genauso ein Betrug wie
Brokkoli. Das ist einfach so eine Hipster-Scheiße, weil man nicht die gleichen Pommes bestellen will wie jeder. Also ich nehme die Süßkartoffeln. Halt die Fresse, du kriegst ganz normale Pommes von McCain und jetzt nimm die Pommes-Tüte und meine Mayo.
Aber dass das hip ist, da sind wir schon 10 Jahre zu spät, oder? Das war vor 10 Jahren mal.
Ja, also deshalb kommst du heute damit im Podcast.
Aber jetzt ist doch jeder Süßkartoffelpommes und da ist ja nichts mehr Besonderes.
Nee, immer noch die falschen. Daran trennt sich die Spreu vom Weizen. Das ist für mich ein Scheidungsgrund, ehrlich gesagt. Okay. Süßkartoffeln. Ja. Ich würde beim ersten Date erstmal so, wie magst du deine Pommes, Süßkartoffeln? Oder normale Kartoffeln.
Einfach aufstehen.
Einfach aufstehen gehen. Einfach noch enttäuscht sein.
Ja.
Und dann noch hinterher rufen, sie zahlt.
Erste romantische Dinner bei der Bestellung. Süßkartoffeln, okay, ich gehe.
Diese ganze fancy Scheiße, das geht mir auch auf den Sack.
Gut. Hätten wir das geklärt.
Ja, komm, mach's Rätsel jetzt. Jetzt bin ich schon wieder sauer. Nur wegen den Süßkartoffeln.
Jetzt kommt ein bisschen Werbung.
Ey, die Hand aufs Herz. Was ist das Wertvollste in deinem Leben, was du so hast?
Meine Kinder. Mhm. Mein Leben. Mhm. Meine Gesundheit.
Ja.
Meine PlayStation 5. Worauf willst du hinaus?
Genau darauf wollte ich hinaus, auf die PlayStation 5. Machst du dir manchmal so Gedanken, so, ey, bin ich eigentlich gut versichert? Sind meine Liebsten versichert? Ist das Wertvollste in meinem Leben versichert? Ist das in deinem Kopf?
Ja, das ist natürlich ein guter Punkt, weil da habe ich neulich noch mit meiner Frau drüber gesprochen. Das ist ja so eine Sache, mit der man sich als junger Mensch kaum auseinandersetzt, aber je älter man wird, desto mehr merkt man, dass man sich so mit Sachen wie, sowas wie eine Risikolebensversicherung zum Beispiel oder eine Krankenversicherung oder Rentenversicherung oder solchen Kram beschäftigt. Ne? So Sachen, die man früher überhaupt nicht mal wusste, dass die existieren.
Und man hat ja auch schon viele, ne? Man hat ja auch schon viele Versicherungen. Mir geht es so, natürlich macht man sich Gedanken, was kann ich noch haben, was macht noch Sinn? Dann braucht man natürlich irgendwie einen Berater, der es einem sagt. Aber vor allen Dingen muss das Ganze auch irgendwie mal gut sortiert werden. Oder hast du einen Überblick, was du schon hast und was du noch brauchen könntest?
Ja, Jochen, gut, dass du fragst, weil ich benutze ja die Clark-App und mit der Clark-App ist das Ganze ja fantastisch geregelt. Denn zum einen muss man sagen, ist die Clark-App natürlich kostenlos und ich habe in einer App quasi alle meine Versicherungsverträge sortiert und komplett ohne Papierkram.
Die Clark.
Super, oder?
Also digitaler Überblick auf dem Smartphone, ich kann mal schnell, habe ich versichert. Und das ist ja nicht nur so, dass es eine gute Übersicht bietet, sondern es wird ja auch es gibt ja glaube ich so einen Algorithmus und Clark bietet ja auch aus 100 Versicherungen den Tarif, der für dich am besten und am optimalsten ist, wenn es mal darum geht, ich brauche jetzt eine neue Versicherung für die PlayStation 5. Dann gibt es Vorschläge, ne?
Naja, du kannst einen Bedarfscheck machen und einfach herausfinden, in welcher Lebenssituation befindest du dich gerade und was ist da vielleicht sinnvoll, was wird dir da vorgeschlagen? Und ich muss ja sagen, also jeder kennt es, dass man sich irgendwo anmeldet oder irgendeinen Antrag stellt für irgendwas und dann brauchst du irgendeine Versicherungsnummer oder du hast eine Kündigungsfrist und dann suchst du in deinen dicken Leitsordnern und findest es nicht, oh, ich weiß nicht, 2007 muss das gewesen sein, guck mal da. Und es ist super nervig. Warum nicht einfach einmal anmelden, in die App gehen und alle Details, die du zu deinen Versicherungen brauchst, auf einen Blick abrufbar haben. Das macht doch total Sinn.
Absolut. Und es ist ja auch nicht eine App, die Versicherung andreht, sondern die checkt einfach die Versicherung und gibt dir Empfehlungen.
Genau, und vergleicht die auch.
Ja. Was für mich ist wichtig, dass man die Versicherung auch mal anbrausen kann, wenn man ein Problem hat. Das geht, glaube ich, dann per Telefon, E-Mail und im Live-Chat und das Ganze ohne Wartezeiten finde ich immer sehr gut, dass man irgendwie dann auch mal Hilfe kriegt und weiß, alles klar, die kümmern sich um einen. Ne?
Ja. Und das Tolle ist, Clark gibt allen Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörerinnen einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen oder direkt auf die Webseite gehen, clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich. Und bei der Registrierung den Gutscheincode
Name eingeben.
Eingeben.
Name.
So sieht es nämlich aus. Und dann ladet ihr bestehende Versicherung hoch und dann bekommt ihr für die erste 15 Euro und bei zwei Versicherungen dann eben bis zu 30 Euro gutgeschrieben. Mhm. Und selbst wenn ihr jetzt schon sagt, ich bin ja schon bei Clark, dann?
Dann empfehlt es einfach euren Freunden und wenn die sagen, hey, das ist geil, ich schließe darüber eine Versicherung ab, gibt es für euch einen 50-Euro-Bonus. Alles nochmal erklärt bei uns in den Shownotes. Viel Spaß und jetzt geht's weiter mit dem Rätsel.
Ich möchte lösen.
Gut.
Ein Flugzeugwrack.
Ja. Ein nice. Hund. Ein Hund.
Damit kommen wir zu unserer Patreon-Seite.
Machen wir noch eine zweite Frage.
Ja, mach noch das zweite Rätsel, aber bitte für die Statistik einmal aufschreiben den Punkt. Gut.
Wer ist Barbara Millicent Roberts?
Nochmal. Entschuldigung, was?
Barbara, wer ist Barbara Millicent? Kannst du es mal buchstabieren?
M-I-L-L-I und dann Cent wie der Cent vom Euro.
Barbara Streisand.
Nee. Wer ist Barbara Millicent?
Roberts.
Barbara Roberts Millicent. Barbara Millicent Roberts.
Sind viele Wörter. Ich weiß drei Stück. Und du hast es geschafft, jeweils eines wegzulassen und die verbleiben in der falschen Reihenfolge zu nennen. Es ist Barbara Millicent Roberts.
Barbara Millicent. Okay, ich fange an. Ja. Ist es eine prominente Person?
Ja. Ich sag einfach mal ja.
Ist sie im Showbusiness?
Ja.
Ist es eine Sängerin?
Nee.
Ist eine Schauspielerin?
Bei beidem ein eher nein.
Dann
das
weiß
ist nicht
ich,
so leicht,
dann,
das zu beantworten.
Ja, dann weiß ich, was
ich muss euch nachher ein bisschen Tipps geben.
Es ist natürlich keine Schauspielerin, sondern es ist eine, wie nennt man das, Doublette?
Doublette.
Nicht Doublette, sondern eine, wenn man für Schauspieler gewisse Dinge übernimmt, die der Schauspieler nicht
ein
machen
Double,
will.
Ein Double?
Ja, es ist ein Double.
Nee.
Aber du bist dir sicher, wir kennen die Person?
Ja.
Kommt diese Person aus Amerika?
Ja.
Gebürtig?
Ich sag jetzt einfach mal ja.
Okay. Ist sie in der Politik?
Ich könnte jetzt bei vielen sagen auch. Ich sag mal nein.
Auch im Sport?
Bevor wir in die Richtung weitergehen, sag ich mal, gebe ich mal den ersten Tipp. Gebe ich jetzt schon den ersten Tipp?
Nein. Wir schaffen das.
Ich gebe noch nicht den ersten Tipp.
Also du hast jetzt bei fast jeder Aktivität, die man so als prominente Person machen kann, hast du so zögerlich ja gesagt.
Oder jein gesagt.
Oder jein. Die kann ja nicht eine Sportlerin, eine Musikerin, eine Schauspielerin, eine Politikerin. Wie kann das sein? Also da müssen wir mal näher rangehen. Da
noch ist, glaube ich, warte mal, noch war noch Jochen dran? Habe ich dir ein Ja gegeben dafür?
Nee, du hast ein Nein Eddie gegeben, weil du bei allen anderen ja auch
eher Nein gegeben. Ja, genau. Ich habe eher Nein gegeben. Machen wir doch da ein eher Nein.
Aber es ist ja schon auffällig, dass sie offensichtlich in allen Bereichen zumindest nicht ein klares Nein bekommt.
Ja, genau.
Es ist eine fiktive Figur.
Ja.
Das war eine sehr gute Frage.
Okay. Es ist Betty Boop.
Nee.
Betty Boop? Wie heißt sie? Betty Boop? Betty Boop?
Nee, ist
aber es ihr nicht. Wisst, wen ich meine, ne?
Betty Boop. Ja, ich weiß. Der weiß ich aber auch gar nicht viel.
Ich stehe voll auf dem Schlauch. Ist sie häufig auch im Fernsehen zu sehen?
Ja, Ja, ich würde sagen, man hat sie definitiv schon mal im Fernsehen gesehen, ja.
Wird sie im Fernsehen benutzt, weil sie etwas Besonderes kann? Oder ist sie im Fernsehen, weil sie etwas Besonderes kann?
Würde ich so nicht sagen, nee.
Ist sie eine Zeichentrickfigur?
Nicht hauptsächlich, nee. Es kann sein, dass es irgendwo irgendwas Zeichentrickmäßiges von ihr gibt. Das weiß ich nicht, wo jetzt jemand sagt, aber es gibt eine Zeichentrick-Folge, Serie, was weiß ich. Aber nicht hauptsächlich.
Eine KI?
Eine KI? Hm? Nee.
Gibt es sie länger als 50 Jahre?
Ja.
Muss ich kurz rechnen?
Vor 1970.
Ja. Gibt es sie länger als 70 Jahre?
Nee.
Also zwischen 1950 und 1970 quasi entstanden, ja?
Mhm.
Du bist Jochen.
Jochen ist dran.
Und sie ist heute noch zu sehen und heute noch aktiv.
Kann man so sagen, ja, durchaus.
Ist sie eine Werbefigur?
Aber ich habe doch ein Ja
gekriegt. Warte mal, Jochen ist noch dran. Ich habe ein Ja gekriegt.
Ist sie eine Werbefigur?
Nee.
Ach.
Das war nämlich geplant. Natürlich ist sie keine Werbefigur. Das wäre auch bescheuert. Ist sie aus einem bekannten Logo, also von einer Marke sozusagen, so wie Meister Propper zum Beispiel?
Ach so, in dem Fall die Figur Meister Propper ist aus der Marke Meister Propper. Ja, sowas meinst du?
Genau, also steht sie, ist sie irgendwie das Gesicht von Kentucky Fried
Chicken? Gute Idee, aber nee, ist sie nicht.
Gute Idee. Spricht sie?
Ja, sie kann sprechen.
Aber in erster Linie kennt man sie nicht, weil sie viel spricht, sondern man kennt ihr, okay, andersrum. Sie ist vor allen Dingen bekannt, weil man sie an ihrem Aussehen erkennt, oder?
Ja, das ist definitiv richtig.
Und ist keine Werbeikone, hatten wir gesagt, so war das, ne?
Eine Werbefigur.
Keine Werbefigur. Okay, keine Werbefigur.
Also der Militärmann wäre eine Werbefigur, ne? Also eine erfundene Person, die für ein bestimmtes Produkt wirbt. Das ist für mich eine Werbefigur, ne?
Aber hat sie etwas mit einem bestimmten Produkt zu tun?
Kann man so sagen, ja. Das kann man durchaus so sagen.
Geht es hier um einen bestimmten Markenartikel?
Auch da würde ich sagen, ja, geht um einen bestimmten Markenartikel.
Aber den Markenartikel kann man nicht im Supermarkt kaufen, richtig?
Den kann man nicht im Supermarkt kaufen. Nee, das ist nicht richtig. Man kann den auch im einen oder anderen Supermarkt gelegentlich, glaube ich, kaufen. Würde es nicht ausschließen. Würde ich nicht, Etienne. Etienne ist gemutet.
Sie ist, ist sie auf der Verpackung drauf?
Möglich. Warte mal, muss ich mal gerade gucken. Glaube nicht, aber.
Das ist aber schwierig.
Ja. Ich würde sagen, sie ist nicht auf der Verpackung drauf.
Okay, dann bin ich dran. dieser Name Millicent, ne?
Ja.
Der ist ja komisch.
Stimmt.
Und der hat doch bestimmt irgendwas zu bedeuten. Hat dieser Name Millicent etwas in der Hinsicht zu bedeuten, dass es irgendwie eine Aussage über ein Produkt macht? Oder eine Angabe über eines Produktes gibt?
Ich weiß das nicht.
Okay.
Es tut mir leid. Ich habe ein bisschen versucht, was darüber rauszufinden, aber ich habe mir genau dieselbe Frage gestellt. Das ist ein Name, den habe ich noch nie gehört. Welche Bewandtnis hat dieser Name? Und ich habe nichts Vernünftiges dazu rausfinden
also, können. Also ich nehme mal mit, an den Namen Millicent rumzudenken, macht für uns alles keinen Sinn. Weil,
nee.
Okay.
Nee, ich weiß da nicht mehr drüber als ihr.
Ist... Moment, bist du noch dran? Überhaupt?
Was war die Frage?
Was war die Frage?
Naja, komm, dann mach. Egal.
Nicht. Ich habe sie die Frage beantwortet mit, ich weiß das nicht. Also ist auch noch dran, würde ich sagen.
Hat diese Figur eine wichtige Aufgabe in Hinsicht von Produktinformation? Also Informationen zu einem Produkt?
Nee. Würde ich nicht sagen.
Barbara Millicent Roberts. 50er bis 70er Jahre. Boah, ist das schwierig, ey. Wer ist Barbara Millicent Roberts? Also sie kommt aus Amerika. Man kann sie auch im Supermarkt kaufen.
Ich würde es nicht ausschließen, dass man sie im Supermarkt kaufen kann, ja.
Aber es ist kein Lebensmittel.
Nee.
Also ja. Ja, es ist kein
Lebensmittel. Ja, es ist kein Lebensmittel.
Es ist kein Lebensmittel. Ist sie, also aus den 50er Jahren, aber kennt man heute noch?
Ja.
Kennen das auch junge Menschen heute noch?
Ja.
Das spricht ja für eine hohe Popularität, wenn das etwas aus den 50er oder 60er Jahren kommt.
Mhm.
Und es ist keine Cartoon-Figur, aber eine fiktive Figur.
Mhm.
Es ist ein Maskottchen.
Nee.
Es ist eine Figur, die irgendwo auf unterschiedlichen Produkten drin, dran oder drauf ist. Und man entscheidet sich ja nicht bewusst, ich gehe mir jetzt eine Millicent Roberts Dingsbums kaufen, sondern man kauft ja etwas und man bekommt die dann dazu oder dabei oder
da drin. Wer?
Wäre jetzt meine Frage.
Nee.
Okay. Aha. Das war ja jetzt ein guter Hinweis.
Stimmt, das war ein guter Hinweis.
Also Barbara Millicent Robertson, Roberts?
Roberts, ja.
Ist das auch das, was man kauft?
Ja. Die ist quasi das Produkt.
Die ist das Produkt. Nur das Produkt kennen wir unter einem anderen Namen.
Ja. Ja.
Okay. Lass uns mal vielleicht übers Aussehen kommen.
Ja.
Also Barbara ist eine Frau.
Ja.
Okay, ich bin schon mit meinem Latein am Ende. Barbara ist eine Frau und warte mal. Ich glaube, ich hab's. Warte. Handelt es sich dabei um ein Spielzeug?
Ja.
Es ist eine blonde Frau?
Ja.
Ah, okay. Alles klar. Ja, da weiß ich auch.
Ist es Barbie?
Es ist Barbie. Barbie heißt Barbara Millicent Roberts.
Glückwunsch. Oh Mann, Barbie, Barbara, da hätten wir schon viel früher drauf kommen können.
Ja, herzlich, ich habe auch zwischendurch, war ja auf einem guten Weg. Es ist irgendwann mal vor ein paar Jahren auf dem Twitter-Account des Herstellers verkündet worden, dass irgendwie Grüße von der Roberts-Familie, und alle haben sich gedacht, Roberts-Familie, und in dem Zusammenhang hieß es halt, ihr Name ist Barbara Millicent Roberts, worüber sich dann viele Leute wunderten, und daraufhin wurde bekannt gegeben, das ist eigentlich schon länger ihr Name, nur war der nicht sehr, also war nicht bekannt, benannt übrigens zumindest der Barbara-Teil nach der Tochter der Erfinderin. Die Erfinderin wiederum hat die Inspiration für die Barbie-Puppe aus Deutschland bekommen. Und zwar von einer Figur aus der Bild-Zeitung. Anfang der 50er Jahre gab es einen Comicstrip in der Bild-Zeitung, eine Figur namens Lilly, und die sah so aus wie Barbie, und das waren halt irgendwelche Comics, unglaublich lustige. Und weil diese Comics so beliebt waren, hat dann Bild eine Puppe rausgegeben, und diese Puppe wurde von dieser Mattel-Mitbegründerin und Erfinderin, späteren Erfinderin von oder Kopiererin, wie man es will, Ruth Handler gesehen, und daraufhin hat sie sich gedacht, wir bringen das mal als Puppen raus, weil sie ihre Tochter beobachtet hat, dass sie mit Puppen spielt, aber, und das war eine neue Idee zu dieser Zeit, diese Puppen Erwachsenenrollen eingenommen haben. Bis dahin waren ja die meisten Puppen halt Kinder. Ne? Kinderpuppen.
Stimmt.
Da hat sich gedacht, wir bringen mal eine Erwachsenenpuppe raus, und das war dann eben Barbie, die ja auch alle möglichen Jobs dann hat. Deswegen konnte ich bei jedem Job sagen, so ein bisschen hat sie nämlich fast alles mal gemacht. Ob nun Politikerin, Sängerin oder sonst irgendwie was. Es gibt noch Ken. Kens Name ist Ken Carson.
Ken Carson.
Ken Carson, und benannt nach dem Sohn der Erfinderin. Der heißt Kenneth. Daher Ken und Barbie.
Cool.
Wieder was gelernt. Vielen Dank, Georg.
Ich hatte früher mal Big Jim. Kennt ihr noch Big Jim?
Mhm. Nein.
Nein? Konnte man hinten auf dem Rücken.
Ich habe mich gerade gefragt, ob er zu G.I. Joe gehörte, aber das hat er nicht. Ich, ne? War nicht irgendwie eine deutsche Version von G.I. Joe.
Das war so eine Plastikfigur, die konnte man hinten auf den Rücken drücken, und dann ging der Arm so runter, dann konnte der so schlagen. Das ist richtige Scheiße.
So.
Glückwunsch, Eddie.
Ja, und damit kommen wir jetzt auch zu unserer Patreon-Seite, patreon.com/podcast ohne Namen. Vielen Dank an über 2000 Supporter und Supporterinnen. Vielen, vielen, vielen Dank. Und das bringt euch natürlich unfassbar viele Vorteile. Wir haben jetzt auch gerade eine Weihnachtsaktion gehabt, oder die läuft noch, glaube ich.
Aber Vorteile, wir müssen uns entschuldigen eigentlich, ne? Weil unsere heutige Folge zu spät ist.
Heutige Folge kommt leider ein paar Stunden zu spät, ja, weil ich auch erst gestern wieder zurückgekommen bin. Aber wir hatten dafür vom 23. bis zum 1. 25% in unserem Shop, podcastohnerichtigennamen.de. Mhm. Da könnt ihr mal gucken, da haben wir geilen Scheiß, geile neue Pullis, unter anderem mit dem FC Lobberich, mit dem neuen Logo des Podcasts, Socken, Tassen, geiler Scheiß auf jeden Fall. Und ihr bekommt den Podcast werbefrei, ihr bekommt den einen Tag vor allen anderen, und ihr könnt Fragen posten, die wir dann hier behandeln.
Und an dieser Stelle, da ist ja auch die letzte Folge in diesem Jahr, muss man echt mal sagen, danke für den Mega-Support die ganze Zeit. Ja, einfach mal fettes Danke an alle, die sagen, okay, der Content ist mir was wert, ich möchte das gerne werbefrei hören und unterstützt die Jungs so, und vielen, vielen Dank an dieser Stelle.
Kann man nicht oft genug sagen, stimmt auf jeden Fall. Tatsächlich, in der letzten Folge haben wir über, das war natürlich ein kontroverses Thema, muss man an der Stelle sagen, ich weiß auch, das polarisiert die Gesellschaft, es spaltet in dem Fall wirklich auch die Gesellschaft, kommt man nicht drum rum, das so zu beschreiben, und es tut mir auch leid, dass wir da auch vielen vom Kopf gestoßen haben, aber es haben einfach wirklich sehr viele Leute sich auch dann nochmal geäußert und ihrem Unmut Luft gemacht auf unserer Seite, die einfach ganz klar gesagt haben, also Butter unter Marmelade und Nutella geht gar nicht. Und uns ist natürlich auch klar, dass wir damit auch ein Stück weit provozieren, ja. Aber ich muss auch sagen, ich kann da auch von meinem Standpunkt nicht abrücken, weil Nutella ohne Butter ist viel zu trocken. Dadurch, der Großteil der Nutella sickert ja in das Brot rein. Und da kann ich auch in einen Schwamm beißen. Das macht einfach keinen Sinn. Und ja, Butter, also Marmelade im Prinzip genau das Gleiche. Ich krieg mich schüttelt's richtig, wenn ich dran denke, dass ich ein Marmeladenbrot esse ohne Butter. Aber gut, die Menschen sind ein bisschen crazy.
Ja, aber Marmelade ist ja wieder was anderes. Marmelade hat ja selber kein Fettgehalt. Im Gegensatz zu Nutella.
Ja, aber willst du mir jetzt sagen, Fett mal Fett ist schlecht oder was?
Was sind das für eine komische Form?
Aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man bestimmte Dinge essen kann, wo man Nutella als Grundlage benutzt. So ein bisschen wie Peanut Butter und Jelly, wo die Erdnussbutter als Butterersatz benutzt wird und nicht Butter, Erdnussbutter und dann Marmelade draufkommt. Gibt es Leute, essen Leute? Aber was würde noch dazu passen zu Nutella als Grundlage? Mir fällt auch nichts ein. Nutella und Marmelade zusammen ist auch widerlich, ne?
Ich kenne jemanden, der hat mir mal empfohlen, Salami auf Nutella zu machen.
Mhm. Wow. An dieser Stelle auch noch großen Dank für den großen Zuspruch, Frischkäse unter Nutella zu schmieren und unter Marmelade. Das habt ihr so abgetan, als wäre das nichts. Ich habe viele, viele Rückmeldungen bekommen. Also eine, die gesagt hat, das mache ich auch ganz gerne.
Ja, die Leute fragen mich immer. Ja. Die Leute fragen mich immer, Markus.
Markus, ja. Genau. Sehr gut, Eddie.
Nein, Markus, niemand fragt dich. Erzähl mir nicht, dass du in den Supermarkt gehst und irgendjemand auf dich zukommt und sagt, Markus, wie ist das damals gewesen? Kein Mensch kommt zu dir und labert dich im Supermarkt an. Erzähl keinen Scheiß, Mann. Okay, wir haben hier Grüße. Ganz viele haben uns frohe Weihnachten gewünscht. An der Stelle vielen Dank. Und hier eine Serienempfehlung. Ich meine sogar, über die hätten wir ganz am Anfang unseres Podcasts mal gesprochen, aber ich bin mir nicht sicher. El Toho schreibt, frohe Weihnachten. Ich kann Jochen die Serie Lilyhammer empfehlen, falls er die noch nicht kennt. Ist schon recht alt, aber wirklich gut. Hab sie gerade zum zweiten Mal gestartet. Schöne Feiertage. Lilyhammer ist so...
Hab ich gesehen, glaube ich. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ist,
glaube ich, mit dem, wie heißt er? Steve Van Zandt oder wie der heißt? Aus Sopranos.
Ja, ich glaube, ich habe es gesehen. Ist vielleicht zum zweiten Mal gucken.
Gut. Ich habe Mafiosi geguckt und es hat mir gefallen.
Gleich überreden wir über Toilette. Bei Lilyhammer geht es, glaube ich, um einen Mafiosi, der irgendwie nach Kanada in Zeugenschutzprogramm oder sowas zieht und da ein neues Leben startet oder irgendwie so, ne?
Ja, ich kann mich nur an den Namen erinnern. Ich musste nochmal in die Folge reingucken, dann weiß ich wieder.
Aber ich habe es nie gesehen, soll aber sehr gut sein, auch wenn die jetzt schon 10 Jahre alt oder noch.
Kennt ihr das, dass man das einfach wieder vergisst, dass du zwar weißt, okay, den Namen, du hast das gesehen, du hast die ganze Serie gesehen. Ja. Aber,
Film
oft. Aber dann fragt dich jemand, ja, aber worum geht's denn da? Und du stehst da so, weiß ich nicht mehr genau.
Ja, so habe ich das mit Harry Potter, gucke ich ja in meinem Stream zurzeit alle Teile jeden Sonntag. Und ich habe die natürlich alle schon mal irgendwann, nicht alle, aber irgendwie die ersten 5 Teile habe ich mal im Kino gesehen. Und ich weiß nichts mehr. Wusstet ihr, dass der zaubern kann?
Ich habe nie einen Harry Potter gesehen, also von daher. Ja.
Naja, also was wolltest du sagen? Ted Lasso, ja, mega gut, oder?
Ted Lasso habe ich gesehen. Hat mir gut gefallen. Hat mir auf jeden Fall richtig gut gefallen. Es soll jetzt irgendwie noch eine dritte und letzte Staffel, glaube ich, geben. Und da bin ich sehr gespannt drauf.
Ich bin immer noch in der zweiten. Ich habe nämlich erst 3 Folgen oder so von der zweiten gesehen. Aber ich mag die Serie auch richtig gut. Das ist eine richtige Feel-Good-Serie. Ne? Die kann man einfach so gucken irgendwie.
Ja, ich mag ja auch Comedy-Serien, die so ein bisschen auch so tragisch. Natürlich gehört das dazu, können jetzt wieder die Experten sagen, dass es dass die Komödie eine Sonderform der Tragödie ist und so weiter. Aber das gut umzusetzen ist nicht immer leicht, sodass es sowohl lustig ist als auch einen bewegt. Aber das haben sie ganz gut geschafft, finde ich.
Ja, ist ja auch von den Scrubs-Leuten. Da haben sie es ja auch
sagen,
schon
gut hingekriegt. Ich wollte gerade sagen, eine der Serien, die ich immer wieder nenne, wenn es darum geht, welche Serien das gut hinbekommen haben und so gut wie keine andere oder kaum eine andere, ist Scrubs. Ja. Ich finde nicht alle Charaktere gleich gut. Ich finde diesen raubeinigen Captain, den etwas älteren, also für Fußballspieler etwas älteren, der ist ja nicht alt, der ist ja vielleicht 30 oder Mitte 30 oder so soll er da sein. Der ist nicht so ganz mein Fall, weil ich finde irgendwie mit seinem, diese verstellte Stimme nehme ich ihm nicht so ganz ab und dieses so auf Teufel komm raus grimmig sein zu wollen, finde ich immer so ein bisschen anstrengend. Gibt's in vielen, vielen Serien, aber das muss man schon gut hinbekommen. Mhm. Und so, nicht jeder kriegt das so hin wie aus Scrubs zum Beispiel der Dr. Cox, ne? Der, dem man das zum Teil noch oder größtenteils zumindest abnehmen kann, der trotzdem noch lustig ist und so weiter und so fort. Aber hat mir gut gefallen.
Also ich unterschreibe alles, was du sagst. Ich finde nur, in dem Fall hat es mich nicht so sehr gestört, weil ich mir gedacht habe, okay, das ist so ein Fußballer, der mal eine Legende war und der jetzt so am Ende seiner Karriere ist und der deshalb irgendwie auch von allem so latent angenervt ist irgendwie. Ich konnte das irgendwie, also zumindest ist es so ein bisschen aus der Geschichte her erklärbar. Weißt
die
du?
Idee, wie der Charakter angelegt ist, finde ich völlig in Ordnung.
Ah, der Schauspieler ist nicht so mega gut.
Umsetzung.
Der ist ein bisschen, ja, der diese, ist so ein bisschen
overacted. Diese Stimme, diese grummelige Stimme, die nervt mich, weil die einfach unglaublich unecht klingt. Und die Art und Weise, wie er dieses grummelig sein umsetzt, hat mir persönlich nicht so super gut gefallen. Aber das ist auch das Einzige, was ich so ein bisschen so ein kleinerer Kritikpunkt halte.
Also vom Cast her würdet ihr auch sagen, dass von, also wenn ich eine Figur in Ted Lasso wäre, bin ich Ted Lasso.
Auf jeden Fall. So, der immer positiv eingestellte, der nie schlechte Laune hat und ja, sich durch nichts aus der Ruhe bringen lässt.
Die Positivität, mit seiner Positivität auch die anderen Leute ansteckt, ja. Und das Beste aus jedem herauskitzelt.
Du bist Jamie Tart.
Du meinst der arrogante Wichser, der den Verein wechselt, weil er mehr Erfolg haben will, ja.
Alright. Scheiße, ich muss noch gucken, ich hab's verpasst. Ich hab's
Ted Lasso ist super.
Ja.
Wirklich
ja,
super.
Ich mich gut. Schaust du das denn auf Deutsch oder Englisch eigentlich? Würde mal interessieren.
Ich schaue es auf Englisch.
Ja, bei dir ist das klar, bei Jochen weiß ich es nicht.
Ach so.
Gibt es das überhaupt auf Deutsch?
Ich glaube schon.
Ich schaue, das meiste schaue ich auf Deutsch, ja. Mein Englisch ist halt scheiße.
Auch Traumschiff? So, Traumschiff schaue ich auch immer auf Englisch.
Zum ersten Mal, jetzt auch wieder was, wo sich jeder denkt, wie kann das sein, dass du bisher noch keinen Film mit diesem Schauspieler gesehen hast? Ich habe jetzt zum ersten Mal ein paar Filme mit Dwayne Johnson gesehen, mit The Rock. Ich hatte vorher noch nie Filme mit The Rock gesehen, weil mich Actionfilme allgemein nicht so...
Der kommt doch in jedem zweiten Film vor.
Weil mich Actionfilme allgemein halt nicht so besonders interessieren. Und ansonsten macht er halt noch viel Comedy. Aber ich habe auch, ansonsten habe ich ja neulich mal erzählt, die einzige Comedy, die ich mir wirklich so gezielt bewusst angeschaut habe, war halt die Hangover-Serie, die Hangover-Filme, wo ich gesagt habe, okay, da schalte ich für ein, weil die gefallen mir und oder zumindest der erste hat mir gefallen, dann guckst du halt den zweiten und den dritten auch. Und bei Dwayne Johnson bin ich eingestiegen mit den Jumanji, mit den beiden Jumanji-Filmen, wo er mitgemacht hat und dann noch irgendwie so ein, zwei andere. Und ich muss sagen, welche Rolle er hervorragend spielt, ist jemand, der eigentlich nicht so recht in seinen Körper passt. Ich glaube, diese Diskrepanz zwischen dem, wie er aussieht und wie er dann agiert, ist so in mindestens der Hälfte seiner Comedy-Rollen, wenn nicht in fast allen Comedy-Rollen, dass er eigentlich ein unglaublich gutherziger Typ ist und eben nicht der taffe Kerl, wonach dem er aussieht. Und auch da muss ich sagen, fand ich durchaus, also zum Beispiel Jumanji, die beiden Filme, fand ich durchaus recht unterhaltsam. Nichts, wo ich sagen würde, das kommt bei mir auf eine Hitliste, der mit 10 von 10 Punkten oder mit 9 von 10 Punkten bewerteten Filme, aber ich habe mich nicht geärgert, das geguckt zu haben. Ich fand es ganz kurzweilig.
Okay, cool. Georg hat The Rock entdeckt. Ja. haben wir hier noch Fragen, Jochen?
Fofena, wie viele Tasten habt ihr bisher verkauft? Ich habe von meinem Freund 2 zum Geburtstag bekommen und frag mich, wie viel Prozent aller Porntassen jetzt bei mir zu Hause stehen. Könnt ihr noch eine Tasse mit einem Kaktus entwerfen? Den wünsche ich mir nicht fürs nächste Jahr.
Oh, das
die
ist eine
Idee,
gute Idee
mit dem Kaktus finde ich mal richtig gut.
Und da sind so Klabusterbärchen dran. Das ist eine gute Idee. Also auf dem Kaktus denken wir mal ein bisschen rum.
Das finde ich eine super Idee. In der Tat, die Tassen laufen wirklich, also ich denke ja immer so, wer kauft denn so Tassen? Aber es wird ja immer gesagt, nein, ja, bist du auch so ein Tassen-Fan?
Ich bin ein Riesentassen-Fan. Ich weiß auch nicht, was es ist, aber ich freue mich auch jedes Mal, wenn mir jemand ich kriege ja auch, weiß ich mal, eine Tasse geschenkt zum Geburtstag oder so und ich freue mich jedes Mal, ich habe zum Beispiel eine Back to the Future, also eine Zurück in die Zukunft-Tasse geschenkt gekriegt. Ich liebe diese Tasse und manchmal, wenn ich morgens mir meinen Kaffee mache und dann mache ich den Tassenschrank auf und dann habe ich dann eine Eintracht-Tasse, dann habe ich hier von unseren lieben Freunden von Gefühlte Fakten habe ich eine Tasse von Christian und Tarkan, ja, und dann habe ich eine Tasse von Elden Ring, ich habe eine Tasse von der Eintracht, habe ich schon gesagt, von Back to the Future, ich habe eine Tasse mit Homer Simpson und ich freue mich so richtig und dann gucke ich, an einem Spieltag nehme ich natürlich immer die Eintracht-Tasse und an anderen Tagen nehme ich so, ach nee, weißt du was, heute nehme ich mal hier die Alf-Tasse. Warum denn nicht? Heute mal den Kaffee aus der Alf-Tasse. Ich weiß nicht, was es ist, aber das gibt mir ein richtig gutes Gefühl.
Aber mit Tassen machst du ja auch nicht viel falsch. Also bei so einem T-Shirt, das ist ja dann wieder quasi, das ersetzt ja ein normales Kleidungsstück, was ja bei vielen Leuten so ein bisschen Teil ihrer Identität quasi ist oder modische Aussage, was auch immer. Das anzuziehen ist ja schon wieder eine andere Hausnummer. Bei einer Tasse, da machst du ja nichts mit falsch. Die kannst du immer benutzen.
Machst du nicht mit angreifbar, ja.
Ja, also und
unsere Tassen sind sowieso
die besten.
Wunderschön. Wir haben ja jetzt auch diese
98% wasserdicht.
Diese Tassen mit dem FC Lobberich Porn Logo vorne drauf, die sind neu im Shop.
Die selber aber, noch gar nicht. Die habe ich selber noch gar nicht.
Ich weiß nicht, wie viel Tassen, jetzt kann ich gar nicht sagen, wie viel wir verkauft haben. Keine Ahnung. Die laufen aber von allen Sachen, die wir haben, richtig gut. So viel weiß ich.
Blex fragt, was ist die eine Sache, die ihr an Deutschland und der deutschen Kultur ändern würdet, wenn ihr könntet? Das Traumschiff. Generell, glaube ich, die gesamte deutsche Filmförderung würde ich, glaube ich, ändern. Nicht, dass ich wirklich ein Experte bin, was das angeht, aber ich finde in der Regel,
Ausnahmen bestätigen die Regel. In der Regel finde ich deutsche Filme, deutsche Serien und deutsche Schauspieler richtig, richtig schlimm im internationalen Vergleich. Ich finde, die Franzosen haben viel geileren Scheiß, die Engländer haben geileren Scheiß.
Die Franzosen die Spanier.
Eric Cantona mit.
Deutsche können okay. auch keine Actionfilme machen, oder?
Und Deutsche können nur ja. im gefühlt nur Filme über Nazis oder die DDR oder irgendwelche peinlichen Romcoms, die vor 30 Jahren irgendwie in den 90ern mit Hugh Grant abgekupfert sind und bei uns wird einfach Matthias Schweighöfer reingesetzt und es ist einfach
Dark gesagt, ist nicht so schlecht, oder wie heißt die auf heißt die Dark?
Ja, Dark.
Netflix? Ja, die ist nicht so schlecht. Ja,
Netflix ist tatsächlich die positive Ausnahme, aber Netflix hat ja auch Netflix-Money und ist nicht angewiesen auf irgendwelche Filmprofessoren, die sagen, ja, ich finde, wir müssen da noch mehr eine diverse Serie zum Thema der Hagebuttenfarm in der Ost-DDR. Verfick dich doch einfach, Alter. Mach doch nicht immer nur so eine Scheiße, mach doch mal was Geiles. Jerks ist richtig geil, Stromberg war richtig geil. Also es gibt geilen Scheiß, aber du musst ihn wirklich so, und ich war wieder mal an Weihnachten, jetzt war ich wieder geschockt, weil ich habe bei meiner Mutter Fernsehen geguckt, klassisches Fernsehen, was ich sonst nie mache, ich zappe einfach durch und ich zappe durch gefühlt 70 Programme und es wird immer schlimmer.
Wie war das nochmal bei Lanz, als du bei Lanz hängen geblieben bist?
Als bei Lanz, ja. Ja, ich war einmal in der Antarktis und das war ganz interessant. Da waren wir auf einem kleinen Fischerboot und da meinte einer dieser Fischer, ein wirklich sympathischer Kerl, ungefähr 44 Jahre alt, der sagte zu mir, Markus, wusstest du eigentlich, dass die Fische gar nicht freiwillig sich fangen lassen? Das sagte der zu mir, einfach so. Ne? Die haben da ja auch gar keine, die sagen das einfach so. Die sind nicht so wie wir, die sagen das einfach so. Und ich muss dir sagen, Richard, das stimmt. So, und jetzt machen wir Schluss. Oder gibt es noch was? FC Lobberich ist ja in der Pause.
Habt ihr eure Trikots bekommen? Ja,
ich habe meins nicht bekommen. What the fuck? Was? Echt?
Da hast du bestimmt.
Ja, dann kam das, während ich jetzt weg war. Ich muss zwei Pakete liegen noch beim Nachbarn, aber der Nachbar ist nicht da.
Ich habe... Wirklich, das ist, ich habe es angezogen, Schal drum, Selfies gemacht. Das ist ein richtig schönes Trikot, vielen Dank. Wir haben eins mit unserem Namen gekriegt.
Ich wollte gerade sagen, die waren sehr optimistisch, weil sie mir Größe L geschickt haben. Und dann musste ich noch ein bisschen mehr lachen, weil ich mir dachte, ich möchte gerne Jochen in diesem Trikot sehen, was ich gerade angezogen habe, nachgefragt. Und sagen sie, nee, Jochen haben wir XL geschickt.
Ja. Aber nicht XXL, ne?
Nur XL.
Das ist jetzt spannend ein bisschen hier und da, aber...
Ich habe ja überlegt, ich überlege ja, das in einem würdigen Rahmen aufzuhängen und habe überlegt, ob ich es mit der Vorder- oder mit der Rückseite nach vorne aufhängen möchte.
Ja, man muss natürlich den Namen sehen. Also das ist ja das Besondere, obwohl auf der Vorderseite natürlich unser Logo ist, aber du musst natürlich das Trikot...
Vorderseite ist Vereinswappen und
ja, das Trikot, Werbung. Da muss dein Name natürlich dem Zuschauer zugewandt sein, denke ich mal, oder? Und vor allem das Gute ist ja, du kannst ein halbes Jahr so machen und ein halbes Jahr dann drehst du es um.
Richtig nice.
Ja.
Und also dürftest du auch in der Post haben. Ich glaube, die haben es bei dir an die Beans geschickt. Also müsste da.
Ah ja, okay, das ist bei der Arbeit. Und wusstet ihr, dass die Eintracht an der Verpflichtung, also gibt es das Gerücht bei transfermarkt.de, am Neffen von Anthony Yeboah dran ist, der auch Yeboah mit Nachnamen heißt.
Sehr geil.
Und ich würde das so abfeiern, dann würde ich mir wieder ein Eintracht-Trikot mit Yeboah holen. Wie geil wäre das denn? Der Transfer würde sich nur über die Trikots schon refinanzieren, da bin ich mir sicher.
Ich möchte jetzt hier ein Versprechen, bevor wir hier Schluss machen, abgeben. Ich werde in diesem Trikot in einem Pflichtspiel des FC Lobberich auflaufen.
Diese Versprechen, du tust so, als wäre das ein Gewinn für den FC Lobberich. Niemand will das, außer Jochen.
Also reicht eine Minute Spielzeit.
Du kannst beim Stand von 17-0 darfst du einmal eingewechselt werden. So, darauf können wir uns einigen.
Okay.
Habt ihr eigentlich gelesen, was ich euch geschickt habe, diesen Spieler, den ich gescoutet habe? Also, was heißt gescoutet?
Hast du.
Mhm. Ja. Soll ich nochmal vorlesen für unsere Zuhörer, dass ihr nochmal wisst? Mhm. Und zwar in einem Kicker-Artikel steht Folgendes drinne. Es geht um Alexander Stoilov. Und er spielt beim MK Makedonia Stuttgart in der Kreisliga B1. Das ist die 10. Liga. Und er ist 21. Und Folgendes steht da. Ob der 21-Jährige da aufgrund seiner Fähigkeiten hingehört, darf bezweifelt werden. Stoilov schießt im Schnitt 4,5 Tore pro Spiel. 63 sind es aktuell nach erst 14 Partien. Also 63 Tore in 14 Partien. Im Oktober gelangen ihm einmal sogar 13 Buden in einer Partie. Weg möchte er aus der Kreisliga B trotzdem nicht, auch wenn höherklassige Vereine regelmäßig anklopften. Zu gut gefällt es ihm bei dem Club, bei dem sein Onkel im Vorstand sitzt. Ich muss mir eingestehen, dass es bis nach ganz nach oben nicht mehr reichen wird. Deshalb spiele ich lieber mit meinen Kumpels. Und jetzt hat er noch die Chance, am Saisonende die Torjägerkanone in Händen zu halten. Da frage ich mich auch, er hat die Chance? Gibt es noch jemanden in der Liga, der so scoret oder was? Okay, eine solche Auszeichnung erhöht die Motivation jedes Fußballers. Entschieden ist das Rennen in der 10. Liga übrigens noch nicht. Okay, also, wie kriegen wir Stoilov?
Aus
Kennt
Stuttgart.
Den jemand?
Ist ein aus Stuttgart, weit
vom
weg,
MK Makedonia. Hat jemand Connections zum MK Makedonia Stuttgart in der Kreisliga B1? Stoilov zum FC Lobberich. Wie kriegen wir das hin? Der Typ, welche Liga ist eigentlich der FC Lobberich? Ist das nicht ein paar Ligen? Auch 10. Alter, stellt euch mal vor, der würde 64 Buden schießen. Der schießt 13 Tore in einem Spiel.
Der ist der Aufstieg.
Maschine. Können wir den nicht ausleihen für ein halbes Jahr oder so?
Ist der nicht vielleicht sogar spielberechtigt für zwei Fußballverbände am gleichen Wochenende, sodass er sagt, okay, Samstag spielt er am Niederrhein und die...
Wenn wir zusammenlegen, wir kriegen das mit der Community hin, dass wir dem eine Unterkunft in Lobberich, was kostet da ein Haus? 17 Euro? Kann ja nicht so viel kosten, ein Lobberich. So, dann kaufen wir dem da eine Wohnung oder mieten ihm eine Wohnung und zahlen ihm die Verpflegung für ein halbes Jahr, mehr ist nicht drin. Also ich sag mal 150 Euro im Monat haben wir. Okay. Ja. Okay. Und dann kommt der und ballert uns hoch. Wie geil wär's? Also wenn irgendjemand Connections hat oder dahin, Leute, lasst uns den Stoilov holen.
Auf alle Fälle.
Ja. Bin ich dabei.
Ist eine gute Idee.
Hammer. Okay, dann hören wir nächste Woche wieder voneinander.
Genau. Guten Rutsch.
Ja, guten Rutsch, ja.
Oder
ja,
stimmt. Für die Leute, die es im neuen Jahr hören, was sagt man da?
Frohes Neues.
Frohes Neues, genau.
Ja, so war das. Ja, guten Rutsch, frohes Neues und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3, 2, 1.
Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% fake.
Nackt und auf Drogen.
Podcast ohne richtigen Namen.
Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.